Also ihr Lieben, wenn ihr euch das alles vorstellen könnt, was wir hier so in Berlin für euch ausgeheckt haben, dann könnte euch das wirklich weiterhelfen und eine Menge Mythen, die da draußen in der großen Laufwelt herrschen, auf den Kopf stellen. Im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholl. Ja, also wenn schon, hauen wir jetzt heute mal richtig auf die Kacke, oder? Also wir räumen jetzt mit allen Mythen aus eurem Verletzungs-Know-how ab und ne, sowieso. Ja, also wir sind ein bisschen geflasht, ehrlich gesagt. Deshalb erstmal, hallo Philipp, ne? Wir sind beide in Berlin, aber in unterschiedlichen Locations. Weil wir
muss man gerade, auch erstmal schaffen.
Ja, absolut. Berlin ist eine große Stadt, ne? Ja, wir haben gerade nochmal auf die ein oder andere Zahl geguckt und sind echt geflasht, ja, weil es ist einfach großartig, wie ihr hier mitmacht mit uns, mit uns Wege geht, ja, und uns treu seid und sicher auch noch den ein oder anderen auf unserem Podcast aufmerksam macht. Ey, grazie mille, weil wir werden an diesem Wochenende die 700.000 Downloads und Streams-Marke überschreiten und wir sind ein bisschen geplättet davon, also auch ein bisschen überwältigt, also ich jedenfalls, ich habe da Ehrfurcht vor, finde das cool.
Absolut, also eingeschüchtert möchte ich fast schon sagen, weil wie gesagt, dadurch, dass wir das vor jetzt ja dann fast schon 2 Jahren mehr oder weniger so als, Schnapsidee ist der falsche Ausdruck, aber so überlegt haben, sollen wir das mal machen oder nicht und überhaupt keinerlei Erwartungshaltung damit verbunden hatten, ist man da schon, wenn man solche Zahlen sieht, ich kontrolliere das jetzt nicht so regelmäßig, aber wir haben jetzt hier gerade vor der Aufnahme eben nochmal einen Blick in unserer Plattform, eben wo wir das hochladen, auch nochmal kurz nachgeguckt. Es ist beeindruckend, wie viele von euch uns regelmäßig hören, aber vor allem auch, wie viele Folgen in der Vergangenheit jetzt schon gehört wurden. Und ja, da sage ich auch vielen Dank. Freut uns natürlich wahnsinnig, dass wir euch auf so viele verschiedene Art und Weisen schon begleiten durften oder immer noch begleiten werden, sicherlich auch zukünftig. Und wir werden versuchen, weiterhin so eine, ich sag mal, gute Mischung aus Entertainment, Ernsthaftigkeit und aber natürlich auch irgendwie Mehrwerte mit unseren Experten, die wir ja hier und da auch mal für euch versuchen einzuladen, zu vermitteln.
Haben wir heute auch gerade, was diese Expertensicht angeht, zwei ganz spannende Gäste, die wir gleich auch relativ zügig reinholen wollen, weil wir haben gestern schon mit den beiden aufgezeichnet. Die Zeit verrann wie im Fluge und dann musste einer von uns rennen gehen. Ratet, wer es war? Ich war es nicht. Es war jedenfalls für uns sauspannend und wirklich kurzweilig und ich hoffe, dass das auch für euch der Fall ist. Geht vor allen Dingen um Verletzungen, Verletzungsprophylaxe, Verletzungen in der ungünstigsten Zeit des Jahres, also zum Beispiel jetzt, ja, wenn man ein paar Ziele hat. Aber wir haben jetzt gerade auch nochmal geguckt, so welche Folgen so richtig gut gelaufen sind. Und da ist uns zum Beispiel neben den Star-Folgen mit Gesa, mit Sabrina Mockenhaupt, mit Florian Neuschwander und so, das war uns ja irgendwie klar, dass die gut funktionieren würden. Aber zum Beispiel auch die Motivationsfolge mit Kaya Schöpf, die ist ganz, ganz toll von euch angenommen worden. Und das bekräftigt uns auch hin und wieder mal über den Tellerrand hinauszuschauen und nicht nur so in so eine kleine Bubble reinzulinsen. Wobei wir ja in diesem Wochenende mal wieder so richtig bubblemäßig unterwegs sind. Das ist ja auch cool, ne? Also ihr müsst euch das vorstellen, Philipp sitzt in einem sauteuren, super edlen Hotel, in einem ganz normalen Hotel in Berlin. Aber Philipp, du bist ein bisschen platt, ne? Weil diese Tage in Berlin, die in der Race Week, die machen einen schon auch ein bisschen mürbe.
Ja, tatsächlich, ich konnte mir das Gähnen gerade zweimal nicht unterdrücken, bevor wir hier auf den Aufnahmeknopf gedrückt haben. Du sagst es, gestern ist uns tatsächlich die Zeit ausgegangen, weil es einfach so ein gutes Gespräch war mit den beiden, was jetzt ja dann auch anschließend kommen wird, wo wir auch das dann nicht irgendwie unterdrücken wollten, dass es irgendwie gekürzt wird und vielleicht auch was verloren geht für euch. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, wenn ich dann mal in Berlin bin und jetzt ja auch sportlich Berliner bin sozusagen für den SCC beziehungsweise eben auch für das Pro-Team des Berlin-Marathons. Ich sage das jetzt extra so ein bisschen gedehnt, weil dieser Teamname wird ab Freitag durch einen neuen ersetzt. Wir werden das alles ein bisschen neu präsentieren, beziehungsweise hat das Team ja auch neue Athletinnen und Athleten dazu gewonnen. Das Ganze soll auch für die Langfristigkeit nochmal ein bisschen anders strukturiert werden und deshalb standen jetzt diese Woche eine ganze Reihe von verschiedenen Events, Workshops, auch Shootings schon an, beziehungsweise jetzt beginnt dann ab Freitag eben der, sage ich jetzt mal, ganz normale Vorstart Wahnsinn, was natürlich auch die offiziellen Verpflichtungen wie Pressekonferenz, Interviews und so weiter anbelangt. Und das ist diesmal eben einfach ein bisschen mehr. Und nebenher versucht man dann auch sein Training auch unterzubringen. Wie gesagt, gestern war ich im Mommsen-Stadion auf der Bahn für ein Tempoprogramm. Heute Morgen habe ich schon um kurz nach 7 20 Kilometer im Tiergarten gemacht und dann halt den restlichen Tag unterwegs verbracht. Und das ist dann immer schon relativ durchgetaktet. Und deswegen, ja, wir haben jetzt hier, weiß gar nicht, was haben wir jetzt kurz vor 6, halb 6, 6? Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Aber wenn man da jetzt im Hotel gerade ist und einfach mal dann auch runterkommt, ne, sich in diesen Stuhl, in dem ich hier gerade sitze, reinfallen lässt, merkt man auch auf einmal, wie so ein bisschen was abfällt, wo man merkt, oh, ich bin doch ganz schön müde jetzt gerade. Deswegen, ja, wird das heute für Felix und mich, der ja auch mit mir hier ist, sicherlich ein früherer Abend als gestern noch. Und morgen geht's ja dann auch schon wieder früh raus, weil ich glaube, jetzt 10:30 ist schon so ein bisschen das Treffen und Verkabeln vor der Pressekonferenz. Das heißt, davor werden wir dann noch trainieren. Logischerweise auch noch was frühstücken, das ist ja wichtig. Wir freuen uns immer. Als Läufer sowieso freut man sich auf jede Mahlzeit, aber umso mehr in der Woche vorm Rennen, weil man natürlich auch die Akkus und so weiter aufladen möchte. Aber tatsächlich, ja, nachdem wir das jetzt hier aufgenommen haben, werden wir wahrscheinlich halbwegs zeitig Abendessen gehen und dann, also ich zumindest, schon sehr früh heute hier schlafen.
Ja, und das ist ja sowieso dann immer eine aufregende Woche. Ich wollte eigentlich eine ganz entspannte 3-Tages-Visite machen und ich hatte ja irgendwann mal geliebäugelt damit eben auch, also viel weiter hinten, den Berliner Halb mitzulaufen. Aber dann hat mir ja die Corona-Infektion da leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ist jetzt alles wieder okay soweit, aber ne, denkt nochmal dran, genau angucken und genau gucken, was eure Pulsbewegungen machen, wenn ihr aus so einer Infektion rauskommt, weil das ist nicht ganz ohne. Und weil das ja immer noch ein überragendes Thema ist, hat das halt jetzt auch mein Wochenende, mein kommendes, total verändert. Ich darf nämlich jetzt, weil leider der Kollege Tim Tonner, ja, allerbeste Genesungswünsche, auch noch krank ist, darf ich jetzt den Hannover-Marathon kommentieren. Und das ist auch schon eine ziemlich spannende Angelegenheit, weil ihr werdet das, wenn ihr euch dafür näher interessiert oder gar da startet, ja, wissen, das sind die deutschen Meisterschaften. Und es ist diesmal eine zusätzlich noch besondere Situation, dass das Topfeld besteht aus den Top-Starterinnen und Startern des Wettbewerbs um die deutsche Meisterschaft. Also es gibt kein Elite-Feld noch da vorgelagert oder dazu, wie auch immer. Das ist schon cool, muss ich echt sagen. Also ich habe richtig Lust auf die Veranstaltung und da laufen ja ein paar sehr, sehr gute Leute auch. Ja, also bei den Männern, Henrik Pfeiffer natürlich als der vermeintlich stärkste unter den Kandidaten. Aber auch Frank Schauer, der ja vor ein paar Wochen hier bei uns war, da könnt ihr nochmal nachhören. Da bin ich sehr gespannt, wie viel er von dem, was er uns da schon verraten hat, da umsetzen kann. Aber eben auch Tobi Blum, Ilo und so weiter, die laufen alle. Und das ist ganz spannend. Dann wird Jan Fitschen an meiner Seite sein, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und bei den Frauen eine neue Kandidatin aus deinem Club, ne? Also Teamkollegin praktisch, ja, wo wir natürlich ein besonderes Auge drauf haben.
Richtig. Rabea Schöneborn wird dort laufen und natürlich auch, das hat sie, glaube ich, soweit ich das auch verfolgen konnte, von vornherein natürlich auch klar gemacht, dass sie logischerweise auch da läuft, um deutsche Meisterin werden zu wollen. Es läuft auch noch Katja Fischer mit, die auch jetzt hier in meinem neuen Team Mitglied ist. Die ist allerdings noch relativ jung auf der Marathonstrecke sozusagen. Ich glaube, das wird erst ihr zweiter Start. Ich glaube, er hatte letztes Jahr in Berlin doch ein paar Probleme noch sozusagen. Ich glaube, da kann man davon ausgehen, dass da nochmal einiges an Steigerung drin ist. Und lass mich überlegen, wen haben wir denn sonst noch auf der Startliste? Jetzt habe ich mich mehr
Hannover natürlich gar nicht. Ja, Domenica Meyer, Debüt. Das ist sicher auch eine ganz spannende Angelegenheit, weil die ja schon tolle Unterleistungen zu verzeichnen hatte die letzten Jahre. Also da bin ich sehr gespannt, was sie laufen kann, ehrlich gesagt. Ne? Ja, und dann, ja. Dann ist das halt einfach schon eine sehr, sehr schöne Nummer. Alle, die gesehen haben, Simon Boch wird auch in Hannover laufen, aber er läuft Halbmarathon noch.
Ne? Ah, okay, das ist quasi, die haben auch also eingebettet oder genau. Vorher oder starten,
nee, starten wahrscheinlich zusammen. Die starten tatsächlich ein bisschen später. Okay. Die Halbmarathonis, die sind dann eher, also völlig überraschend, ein bisschen eher im Ziel. sollten
sie sein, ja. Ich hätte sogar gedacht, dass die vielleicht andersrum starten, weil sonst, ja, womöglich, ich nehme mal an, es wird die gleiche Strecke sein, die schnellen, sozusagen Simon, schnellen Läufer des Halbmarathons womöglich ja sonst in das Marathonfeld reinlaufen müssen, aber wahrscheinlich werden die Veranstalter sich dafür schon eine Lösung überlegt haben, wie man das umgehen kann. Ralf, du musst natürlich noch sagen, wo man das Ganze gucken kann. Hannover Marathon, ich nehme mal an, ja, nicht in der ARD, aber dafür im NDR.
Genau, im NDR, ja, und natürlich auch online. Also das könnt ihr euch beides da sicher ziehen. Und ihr könnt natürlich auch einen Blick werfen und mit mehreren, ne, wie heißt das heute, Multichanneling, ja, weil auch das Rennen in Berlin, also der Berliner Halbmarathon, wird übertragen, allerdings auch mit einem überschaubaren technischen Aufwand, ja, aber spielt keine Rolle. Jedenfalls gibt es da Bilder und das ist halt klar, das ist für Philipp natürlich die Verpflichtung, sehr, sehr weit vorne mitzurennen. Es wird nicht vorne, ganz einfach, ne, weil in Berlin gibt es ein Elitefeld, ja, der Freunde, ja.
Ich bin gespannt, was die kenianischen Freunde anlaufen werden. Da wird man mich vermutlich außerhalb der Startlinie nicht zu finden wissen, weil die Jungs ja dann ganz gerne mal probieren, auf Weltrekord anzulaufen. Und ich glaube, ich gebe mir jetzt nicht eine 27:30 oder sowas anfangs.
Mal gucken, wie weit du kommst.
Ja, ich wollte gerade sagen, mal gucken, wie weit ich komme. Wäre auch mal eine interessante Challenge, aber ja, da werden wir sicherlich ein bisschen dahinter unterwegs sein. Aber ich freue mich natürlich auch, dass mein neuer Teamkollege Johannes Motschmann ja auch hier mit von der Partie sein wird. Und der ist aktuell ja sehr, sehr fit. Der wird auch Hamburg den Marathon laufen, also hat mehr oder weniger einen ähnlichen Fahrplan wie ich. Der ist aber, das haben wir ja schon erzählt in der letzten Folge, auch schon in New York gelaufen, den Halbmarathon mit Richard Ringer. Und dort auf dieser schwierigen Strecke auch schon eine sehr gute Zeit abgeliefert. Der hat sich auf jeden Fall schon einiges vorgenommen, was ich jetzt hier nicht, ich will das jetzt hier nicht spoilern, weil das hat er mir heute beim Laufen gesagt, dass ich weiß nicht, ob er das wird er, glaube ich, auch nicht offiziell kommunizieren, aber der ist, glaube ich, sehr, sehr fit und gut drauf und bin da schon auch sehr gespannt, wie das laufen wird.
Ach, Renngefühl, ne? Schon die leichte Anspannung, so das Kribbeln, das Nachdenken, was mache ich, wo gehe ich mit, wo gehe ich nicht mit, da, das ist herrlich, I love it.
Ja, ja,
ne?
ja.
Ja, und ich habe euch ja erzählt von den Jungs aus Berlin, die ich eigentlich hier in Berlin noch zum Laufen treffen wollte, ja, aber die sind schon auf dem Weg nach Paris, weil sie sich gedacht haben, wenn schon das erste Mal Marathon, dann auch ein bisschen das Gefühl aufsaugen, ja, da wird es ja den neuen Wunderschuh von Adidas geben in der Weltpräsentation, bin ich auch mal sehr gespannt. Und da sind die Jungs dann auf ihrem Marathon-Debüt unterwegs. Ich bin wahnsinnig aufgeregt, weil ich muss am Sonntag so viel gleichzeitig während der Übertragung machen, nämlich euren Halbmarathon verfolgen. Ja, weil ja auch die Zwillingsschwester von Dings von Rabea, ne, Debbie Schöneborn, die läuft halt in Berlin Halbmarathon. Ja, richtig. Dann wollen wir natürlich gucken, was ihr Jungs in Berlin macht und gleichzeitig noch die Zwischenzeiten aus Paris verfolgen. Uiuiuiui, Multitasking, ja.
Außerdem für Hörerinnen und Hörer des Podcasts, die sich immer auch ein bisschen für diese internationale Welt interessieren, auch in Paris am Start, und zwar im Debüt ist natürlich, und das wollen wir hier im Podcast auf keinen Fall unterschlagen, Julian Wanders, mit dem ich ja in Kenia durchaus einiges trainiert habe und den ihr auch aus vergangenen Folgen sicherlich aus Sestriere letzten Sommer wahrscheinlich schon kennt. Begnadeter Langstreckenläufer, ich betone extra Langstreckenläufer, Europarekordhalter bislang über 10 Kilometer Straße und Halbmarathon, und er möchte natürlich jetzt auch Marathonläufer werden. Bin sehr gespannt, wie er so sein Debüt auch überstehen wird. Man muss ja immer ein bisschen, finde immer, Marathon-Debüt muss man schon ein bisschen mit Vorsicht behandeln. Es ist, Halbmarathon ist eine Sache, Marathon, wissen wir alle, ist eine andere Geschichte. Und es gibt tatsächlich eher wenige Athleten, die direkt einen rausgehauen haben. Das hat auch kein Heile gemacht, das hat nicht mal ein Eliud Kipchoge gemacht, der heute hier gerne als the greatest of all times hier benannt wird. Die haben alle eigentlich relativ moderat angefangen. Nichtsdestotrotz wünsche ich natürlich auch auf diesem Wege Julian schon mal alles Gute und werde das auf jeden Fall aus meiner Interessenslage verfolgen.
Ja, also gibt eine Menge aufregende Sachen an diesem Wochenende. Schön, dass man wieder gemeinsam laufen kann. Das ist ja das Allerwichtigste sowieso, ne? Und damit du jetzt auch noch ein bisschen runterkommen kannst und noch Nahrung zu dir nehmen kannst, ja, sagen wir doch jetzt einfach mal, worum es heute bei uns geht, nämlich um die typischen Läuferverletzungen. Und ich glaube, wenn ihr euch das so vorstellen könnt, was unsere beiden Gäste gleich erzählen, dann ist das wirklich ein unglaublicher Mehrwert für die Verhinderung von bestimmten typischen Laufverletzungen, aber auch, wie man die möglichst rasch wieder loswerden kann. Ja, also ich habe jedenfalls gestern eine Menge gelernt, obwohl ich mich leider schon mit relativ viel befassen musste. Philipp sich mit noch mehr befassen musste.
Leider, ja.
Praktisch, wir gehen praktisch nochmal so die Verletzungshistorie von Philipp aus der gesamten Karriere durch. Und also ich fand das gestern schon wirklich beeindruckend und ich bin ganz gespannt auf die beiden, wie ihr darauf reagiert.
Genau. Für die Leute, die ja häufig zuhören, Björn Gustafsson kennt ihr, ist der Gründer von Curex und ja, hat uns ja schon in einer anderen Folge sehr viel über Biomechanik und ja, den, sagen wir mal, menschlichen Körper. Wir haben natürlich uns auf den Beinbereich spezialisiert, schon erzählt. Wir haben aber jetzt auch noch dazu geholt den Serdan Popovic. Ich weiß gar nicht genau, was man zu seiner Spezifikation sagen kann. Ich würde ihn als Bewegungswissenschaftler titulieren. Genau. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich schon auch zielführend. Wir werden natürlich auch sowohl, logischerweise Curex haben wir ohnehin schon verlinkt in den Shownotes. Wir werden aber auch Serdans Website verlinken. Also wenn ihr euch da nochmal tiefer mit befassen wollt. Er ist oder arbeitet auch an der Charité in Berlin. Ich habe ihn schon mal kennengelernt bei einem gemeinsamen Adidas-Event, wo es um Carbon-Schuhe und da die Wirkungsweisen auch auf den Unterschenkel und so weiter ging, schon mal getroffen, beziehungsweise wir haben da gemeinsam einen Vortrag halten dürfen. Deswegen schien der mir für das, was wir heute vorhaben, eine sehr, sehr gute Ergänzung zu sein. Und ja, könnt ihr euch auf jeden Fall auf das Gespräch schon freuen. Im besten Falle habt ihr diese Verletzung noch nicht erleben müssen und könnt vielleicht mit dem, was wir euch erzählen und auch so als Feedback und Tipps und Tricks geben, vielleicht die ganz krassen Worst Cases auch vermeiden.
Also ich kann euch schon mal sagen, wenn ihr Serdan folgt, und das ist wirklich angeraten, ja, weil der Mann weiß wahnsinnig viel über Läufer und über Verletzungen. Wenn ihr Bock habt und euch darauf einlassen wollt, was er euch gleich erzählt, ja, dann solltet ihr auch über Zahnseide nochmal neu nachdenken. So viel vielleicht mal vorab und dann sagen wir viel Spaß jetzt. Philipp, gute Erholung, ja, und natürlich fantastische Beine am Sonntag, dass wir alle Spaß haben, wenn du hoffentlich strahlend dann die Posts aus Berlin schickst. Ja, ihr Lieben, im Showgeschäft sagt man aufgrund der überragenden Nachfrage, ja, herzlich willkommen bei uns again, Björn. Ja, wir haben ja schon das Vergnügen gehabt und hatten eine sehr spannende Auseinandersetzung, die endete dann mit deinem Snowboard-Wochenende, das wir mit Neid und Missgunst begleitet haben. Ja, und ich freue mich sehr, dass mit Serdan wenigstens einer dabei ist, der wirklich Ahnung hat, was man macht, wenn man Probleme hat beim Laufen. Ja, welcome zum Bestzeit-Podcast.
Ja, vielen Dank von meiner Seite, Ralf, und auch für dieses nette Intro. Ja, und ja, mit Serge, super, dass du dabei bist, Serge.
Ja, freut mich auch, dass ich dabei sein darf. Kann. Vielen Dank.
Ja, wir haben es im Intro ja schon angedeutet, es ist ja jetzt so die heiße Phase, ja. Also entweder steht man unmittelbar davor oder quasi schon drin in der City, in den Klamotten. Ihr seht das ja nicht, aber bei Philipp, da ist schon alles so quasi bereit zum Losrennen. Das geht jetzt ja sehr vielen Leuten so. Und dann kommen die Probleme dazu. Dann weiß man nicht, was mache ich jetzt? Laufe ich drüber? Ne, ich laufe mal über den Schmerz drüber, ja, oder gehe ich doch nochmal zum Physio meiner Wahl oder meines Vertrauens oder muss ich doch zum Arzt oder muss ich was abklären, ob da nicht was Ernsthafteres ist. Das sind ja diese ganzen Gefühlsebenen, die bei sehr vielen Menschen jetzt tatsächlich akut sind, weil wir eigentlich alle gerne wieder Laufveranstaltungen genießen wollen würden. Und da stecken ja Monate da drin und dahinter, ja. Und Philipp, wenn du das jetzt nochmal so aus deinen letzten Wochen rekapitulierst und wir dann einfach mal mit euch beiden so einmal durchgehen, ja, so die Klassiker, die jetzt immer wieder aufploppen und man sagt, ach ja, das habe ich schon mal gehört.
Ja, genau, also ich bin schon einer von denen, die sich jetzt dann auf die anstehenden Frühjahrsrennen sehr freuen. Ich bin, das können die Leute zu Hause jetzt natürlich nicht sehen, weil sie uns nur hören, aber ich bin tatsächlich ja auch schon in Berlin, wenn wir heute diese Folge aufnehmen, und freue mich auch schon auf den Berliner Halbmarathon am Wochenende, wo ja auch wieder über 30.000 Läuferinnen und Läufer mitlaufen werden, was ich jetzt schon gehört habe. Und das ist natürlich, wie du es gesagt hast, Ralf, die heiße Phase. Man ist nur noch wenige Wochen vielleicht vor seinem Frühjahrshighlight entfernt, egal ob es ein Halbmarathon ist, vielleicht sogar ein Marathon ist oder was Kürzeres ist. Und man hat ja dann vor allem bei einer Marathon Vorbereitung echt viele Monate Fleiß und Training da reingesteckt, ist wahrscheinlich jetzt in dieser dunklen Jahreszeit entweder früh morgens oder abends meistens im Dunkeln gelaufen. Und dann ist es natürlich extrem frustrierend natürlich, das kann ich sehr gut nachvollziehen, wenn dann zum Beispiel jetzt irgendwelche Wehwehchen auftauchen und man eigentlich seinen Trainingsplan unterbrechen sollte, aber man nicht möchte, man möchte dann auch den Wettkampf laufen und ja, ab und an trifft man dann, glaube ich, auch rückblickend betrachtet irrationale Entscheidungen, die die Problematiken ja in der Regel nicht besser machen. Und da bin ich, glaube ich, auch ein gutes Beispiel. Zwar jetzt vielleicht aus beruflicher Sicht Laufen nochmal eine andere Bedeutung bei mir, aber ich kann auf jeden Fall sagen, in den letzten 15 Jahren, das reicht nicht mal, habe ich sehr häufig, glaube ich, die falsche Entscheidung getroffen, nämlich dann immer gedacht, naja, es tut nur weh, man kann schon über den Schmerz drüber trainieren. Und das mündete bei mir dann über die ganzen Jahre auf jeden Fall auch in einer Vielzahl von diesen klassischen Laufverletzungen, über die wir heute auch eben mit Björn und mit Serge sprechen wollen.
Genau, super, super Überleitung eigentlich. Und da würde ich mal anfangen. Wir haben uns, Serge und ich haben uns jetzt nochmal viel Gedanken gemacht. Was sind so die Big Five bei den Laufverletzungen? Vielleicht können wir euch das mal irgendwie im Überflug nennen. Also wir wollen jetzt durch die Plantarfasziitis durchgehen. Das ist also so ein Schmerz, häufig so ein stechender Schmerz an der Fußsohle. Wow, haben also schon ganz, ganz viele gehabt. Und der ist eigentlich kaum abzugrenzen und mündet auch immer in die Achillodynie. Oder auch, ich glaube, das kennen auch super viele, in so einen Hartspann der Muskulatur der Wade. Wenn die Wade auf einmal so, wow, wenn das Ding so zuschnappt, was kann der Grund dafür sein? Dann haben wir die Shinsplints, also die Schienbeinkantenreizung. Da wollten wir jetzt drauf zu sprechen kommen, auf der Innen- und auf der Vorderseite und dann weiter zum Knie hoch. Da gibt es so zwei große Klassiker. Einmal ja das sogenannte Runner's Knee, das ist also so ein Schmerz auf der Außenseite, und das Jumpers Knee, das Patellaspitzensyndrom. Und wie wollen wir da gleich durchgehen? Wir wollen jetzt erstmal kurz beschreiben, so wie fühlt es sich immer an, die Beschwerde, und wie wirkt sie sich aus? Und dann gehen Serge und ich in so ein Wechselspiel immer da rein, wie entsteht die? Also was ist die biomechanische Erklärung? Was ist das, was der Arzt, wenn er euch 3 Minuten in der Statik anguckt, lassen Sie mal die Hose runter und klassischerweise sagt, nee, fahren Sie lieber Fahrrad oder gehen Sie schwimmen, nicht sieht? Ja, was sind die nochmal für das jetzt? Aber
Er lacht wegen Schwimmen und Radfahren.
Ja, genau. Ich lache auch wegen der Diagnose.
Das heißt ja nicht oder... Ja, Björn, das heißt ja nicht oder gehen Sie schwimmen oder Radfahren, sondern und gehen Sie schwimmen oder Radfahren. So, okay. Ja, muss ich dir ja nicht erklären.
Ja, und dann ist die große Frage, Ralf, ne, kann ich damit noch am Wettkampf teilnehmen oder überhaupt laufen? So dieses Ding.
Ja, genau.
Das ist ja die Hauptfrage. Kann ich da oder ist dann oder bricht da was? Ja, geht da was kaputt? Und das ist ja tatsächlich, natürlich geht immer irgendwie was, sonst wird es ja nicht wehtun. Und ich muss ja sowieso sagen, Laufen ist echt eine so harte Sportart, und in keiner Sportart haben wir so viele Studien zur Verletzung und so viele Studien zum Laufschuh, und trotzdem, Achtung, verletzt sich statistisch gesehen jeder zweite Läufer einmal im Jahr. Also wir reden hier über was? Über Daily Business, ne? Über was völlig Normales. So.
Pass auf, dann lass uns doch einfach, also erstmal an alle, die jetzt gerade unterwegs sind, ja, und laufen. Ja, ich weiß, alleine die Beschreibung von Björn löst jetzt bei vielen aus.
Zähne klappern.
Scheiße, habe ich auch.
Ja.
Oh, das Knie tut mir sowieso schon die ganze Zeit weh. Ja, weil vielleicht könnt ihr da gleich auch noch mal was zu sagen. Das würde mich auch sehr, Serge, aus deiner Perspektive interessieren. Es gibt ja dieses Schmerzgedächtnis, ne? Das ja eine durchaus große Rolle, vor allem bei chronischen Geschichten spielt. Ja, dass der Körper immer noch sagt, okay, aua. Ja, und das dann immer wieder gerne bei den Belastungen dann wiederkommt oder sogar dann im Wettkampf wiederkommt, ja, als Schmerz. Aber ist es dann eine Schmerzerinnerung oder ist es der Schmerz, ja? Also ich würde ja immer sagen, entweder gehen wir von oben nach unten oder von unten nach oben.
Unten nach oben.
Ja, das ist... Ja, genau. Ne? Fängst du unten an, Philipp, was du unten noch hattest oder noch nicht hattest?
Nein, tatsächlich, aber das werden die anderen beiden, die ja da auch tatsächlich die Experten sind, auch bestimmt noch drauf eingehen. Das hängt ja teilweise auch, es kann ein Problem im Knie entstehen, das hat aber eine Ursache, die vielleicht mit einer Fußproblematik irgendwie teilweise auch zusammenhängt. Das ist jetzt nicht immer so, man kann das nicht immer so trennscharf, glaube ich, unterscheiden, dass man sagt, okay, mein Knie tut weh, dann ist die Ursache auch im Knie, sondern warum die Knieachse oder wie auch immer anders ist, das kann ja auch mit dem Stand im Fuß und so weiter zu tun haben. Dazu können aber sicherlich Björn und Serge das sehr viel präziser und besser ausdrücken als ich. Aber ich würde sagen, wir fangen am besten noch unten an. Plantarfasziitis, das Hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen zu Hause sehr technisch an. Das ist der klassische Schmerz, sage ich jetzt mal, in der Fußsohle, sehr einfach ausgedrückt. Und das hat oft mit dieser Sehnenplatte zu tun, die eben den kompletten Fuß, die Fußunterseite sozusagen ausfüllt und auch das Fußgewölbe spannt, sofern man noch ein Fußgewölbe hat. Und das wird halt auch gerne durch das Laufen natürlich auch gefordert, ist ja klar. Und da spielen natürlich Faktoren wie, was für Laufschuhe habe ich, wie gut passen die zu meinem Fuß, nutze ich Einlegesohlen oder nicht, die das vielleicht auch unterstützen können, eine große Rolle. Und ja, dadurch, dass das ja dann irgendwo auch an der Ferse ansetzt, hängt das auch sehr stark, wie das ja Björn am Anfang schon gesagt hat, oder hängt gerne auch dann mal direkt mit einer Achillessehnenproblematik zusammen. Und ich weiß nicht, wer von euch dazu als erstes sich dazu äußern möchte, aber ja, es ist, glaube ich, so eine Klassikergeschichte bei uns Leistungssportlern. Früher vor allem noch, also ich erinnere mich an meine jüngeren Jahre, als ich sehr viel mehr mit Spikes auf einer Bahn trainiert habe, war das oft so ein Klassiker, wo man vorsichtig sein musste, wenn man jetzt zum Beispiel gerade so diese Grundlagen-Vorbereitungsphase Herbst-Winter hinter sich hatte, es geht ins Frühjahr, diese Zeit wie jetzt Anfang April, man zieht das erste Mal wieder Spikes an auf der Bahn, weil jetzt doch die schnelleren und wettkampfspezifischeren Tempoläufe anstehen, vielleicht für 5000 Meter. Und das war immer maximaler Stress auf jeden Fall für Fußsohle und auch Achillessehnenansatz in der Regel.
Weil es natürlich auch eine massive Umstellung im Schuh, im Interface, ich will jetzt gar nicht so nur auf Schuhwerk immer eingehen, im Interface eben ist, ne? Und was du eben sagst, nochmal, um euch das nochmal klar zu machen draußen, diese Plantarsehne, Plantar heißt also fußseitig, fußsohlenwärts gerichtet, die setzt quasi vorne bei den Zehen an und zieht dann tatsächlich über die Ferse rüber und wird im Verlauf dann zur Achillessehne. Also es ist quasi, wenn man so will, eine Sehnenplatte. Und ja, wie äußert sich der Schmerz? Eigentlich ist es so, als ob du in ein Messer reintrittst. Und das Ganze kann auch dann in so einen Fersensporn münden. Fersensporn ist dann so am Anfang unter der Hacke auf der Innenseite etwas. Also das ist alles das gleiche Beschwerdebild. Ne? Und das ist ja, es ist immer eine Frage von, wie belastbar sind meine Strukturen und wie beanspruche ich meine Strukturen gerade. Und da ist ein Ungleichgewicht drin, das muss man sich wie eine Waage vorstellen. Du fährst die Belastung hoch, wobei die Belastbarkeit noch nicht gewährleistet ist. Wie du es eben beschrieben hast, das kommt durch so eine harsche Umstellung. Na, es ist ja immer irgendwie die Trainingssteigerung, es ist immer die Umfangssteigerung. Nochmal, solche Verletzungen, über die wir jetzt reden, die entstehen nicht, wenn du auf der Couch Fernsehen guckst. Ne? Es kommt also wirklich, es ist immer Überlastungsgeschichten. Insofern, ich finde, wir reden ja über Luxusschmerzen, sage ich ja auch immer. Es sind ja keine lebensbedrohenden Sachen. Aber für uns als Läufer ist es natürlich, ja, das ist es kein Luxus, wenn ich jetzt nicht laufen gehe und irgendwer meinem Wettkampf nicht teilnehmen kann. So, was mache ich da? Was mache ich da? Was hilft? Mittel Nummer eins, ein Lacrosseball in meinen Augen. Ein Lacrosseball. Kein Tennisball, der ist zu weich. Kein Golfball, der ist zu klein. Lacrosseball, ich habe gestern noch mal hier kurz gegoogelt, gibt es so ab 6, 7, 8 Euro. Der ist ein bisschen größer im Durchmesser und ziemlich hart aus einem harten Gummi. So, den braucht ihr. Wenn ihr jetzt also eine Plantarfaszitis habt, braucht ihr einen Lacrosseball, um die erstmal wieder durchzuwalken. Ich muss die Strukturen aufweichen. Da hilft ein Lacrosseball super und den solltet ihr unterm Schreibtisch bei sitzender Tätigkeit irgendwie gefühlt 1-2 Stunden am Tag wirklich so viel den Fuß durchwalken. Das wird dann nicht ad hoc besser, aber so langsam. Ne? Und ganz wichtig an dieser Stelle, das erwähntest du eben auch schon, Philipp, Einlegesohlen. Ja, komme ich wieder stark ins Spiel. Und da müssen wir wirklich, wir müssen die Fußstatik an dieser, also diese Plantarfaszitis, das hat jetzt gar nicht unbedingt was mit den darüber liegenden Strukturen unbedingt zu tun. Das ist also wirklich eine sehr lokale Geschichte. Und da helfen definitiv Einlegesohlen. Und da kann ich halt euch wirklich nur ans Herz legen, geht bei uns auf die Seite curex.com. Haben wir auch noch das Gewinnspiel mit dem Bestzeit. 1 Euro spenden wir pro Kauf. Und wir haben eine ganz tolle KI, die euren Fuß automatisch vermisst, damit drauf. Und außerdem ganz wichtig, 30 Tage Rückgaberecht. Also ihr könnt jederzeit die Sohle, wenn die euch nicht gefällt, innerhalb von 30 Tagen zurückgeben. Also keine ja, überhaupt gar kein Risiko, das ja eingeht. So, das kurz Werbeblock unterbrochen. Was müssen wir machen? Serge, haben wir gestern über die Maßnahmen, ne, um das zu testen.
Ja, ich bin jetzt noch nicht ganz sicher bei Serge, weil ich kann euch ja logischerweise auch sehen, ja, und ihr zu Hause habt das jetzt ja nicht mitbekommen, aber Serge wurde ein bisschen unruhig auf seinem Sessel, ja, dreht so ein bisschen von rechts nach links, weil Björn ihm ja gerade das Geschäft kaputt gemacht hat, ja, indem er sagt, Leute, kauft euch einen Lacrosse-Ball, ein Baseball hat jeder Amerikaner natürlich zu Hause, ist ähnlich, glaube ich, von der Struktur her. Ja, kauft euch einen Ball, dann wird das schon wieder. Ja, aber die Leute kommen ja zu dir und wissen gar nicht erstmal, was sie überhaupt machen sollen. Ja, vor allen Dingen, es tut halt weh und im Zweifel bei jedem Schmerz, selbst beim Gehen. Ja.
Mhm. Björn hat nicht ganz unrecht. Also, wie man Schutz zu nehmen, so ein Lacrosse-Ball kann tatsächlich helfen, aber da gibt es tatsächlich so ein paar schöne Mythen da draußen. Einer davon wäre, weswegen auch immer viele Läufer und Läuferinnen meinen, wenn die Plantarfaszie wehtut, wechsle ich auf den Vorfuß, ist ja schonender, ist ja weicher. Und dann ist die klare Antwort, nee, lass das bitte sein, wechselt nicht auf den Vorfuß dabei, es wird noch schlimmer. Denn interessanterweise, wenn man die Leute fragt, na, wann tut's denn weh, wenn ihr diese Plantarfaszie jetzt habt, werden alle sagen, wir springen beim Laufen. So, und wenn ich dann springe, ist der Vorfußlauf nichts anderes als auf den Vorfuß springen. Also warum um Himmels Namen bitte jetzt auf den Vorfuß wechseln dabei. Also das wäre schon mal eine Sache, die ich nicht tun würde. Die zweite Sache, die sehr, sehr, sehr oft gemacht wird, aber zumindest bei dieser Plantarfaszitis negative Ergebnisse hat, wenn ich endgradig anfange zu dehnen. So, jetzt werden viele sagen, um Gottes Willen, aber das mache ich doch. Genau, das machen wir alle, aber das hat an sich keine so schönen Ergebnisse. Wenn man sich vorstellt, was ist denn die Aufgabe von dieser Plantarfaszitis, von dieser Sehnenplatte? Es ist ja wie so ein Flummi unterm Fuß, man hüpft ja drauf. Und dabei dehnt er sich. Also dieser Flummi dehnt sich dabei. Er nimmt Energie auf. Und er setzt hinten eine Ferse an. Und es tut weh, weil er sich zu viel dehnt und überdehnt. Oder was Philipp sagte, vielleicht gibt es ja eine Seite, von der Seite gesehen, überhaupt kein Längsgewölbe mehr. Sprich, wir treten den platt. Was machen wir dann bei einer Platte, die wir überdehnen während des Laufens? Wir dehnen. Also etwas Überdehntes zu dehnen, schließt sich ein wenig aus. Das heißt, das Ziel sollte es sein, diese Sehnenplatte kräftiger zu machen, damit sie den immer wieder stupiden vorkommenden Impacts von oben standhalten kann und sich eben nicht so viel dehnt. Das heißt, man darf die Kraft in dieser Sehne nicht vernachlässigen. Und das ist etwas, was grundsätzlich sehr wichtig ist, dass wir da Kraft durchleiten. Und wir kennen alle diese exzentrische Treppenstufenübung, wo wir auf eine Treppenstufe stehen und dann die Ferse ablassen. Und da bitte nicht am Anfang in dieser akuten Phase bis zum Äußersten nach unten lassen, das, was man immer sagt, weil wir genau dann eben diese volle, große Ladung haben auf dieser Sehnenplatte, sondern ich gehe von neutral, also so, dass der Fuß auf der, steht mit dem Vorfuß auf der Treppe, die Ferse ist auf gleicher Höhe und dann lasse ich sie eben nur ein wenig runter und dann ein wenig hoch, sodass der Schmerz noch okay ist. Und da kann ich ein paar Wiederholungen machen. Da wird die Sehne sagen, super, ich nehme Kraft auf, aber ich werde nicht schon wieder massiv in die Länge gezogen. Das wäre etwas, was man sehr gut machen kann, oder andersrum gesagt, wenn man bloß aufhören würde, dieses extreme Dehnen zu machen dabei, wäre das schon mal eine sehr gute
Sache. Sehr kurze Frage, beim Hochgehen Unterstützung des Gegenbeines oder würdest du es auf einer Seite empfehlen? Ich finde das ja fast auf eine, das Hochgehen fast zu viel, da würde ich immer die Unterstützung von der Gegenseite noch mitholen. Genau,
es kommt immer darauf an, wie gut es ist. Also wenn es super akut ist, nehme ich das entgegengesetzte Bein, damit ich mir helfe, hochzugehen. Und wenn es okay ist, so mache ich ganz normal im altbräuchlichen Sinne wäre es so ein Waden. Mhm. Also es ist ja nichts anderes als das. Man geht ein bisschen runter, man geht ein bisschen hoch. Steht aber weit vorne auf dem Vorfuß, damit eben diese Sehne so ein bisschen Spannung bekommt. Und dann muss man es aufbauen. Also es gibt keinen Quick Fix dafür. Man kann es schneller machen, indem man schlau ist. Aber dann muss man eben daraus, dann wird die Amplitude größer. Dann, wenn die Sehne das toleriert, dann gehe ich natürlich tiefer runter. Dann gehe ich mehr hoch. Dann gebe ich mehr Geschwindigkeit rein. Dann gehe ich schneller runter. Dann gehe ich schneller hoch. Dann fange ich an, ein paar Sprüngchen zu machen, vom linken aufs rechte Bein, einen Sprung auf ein Wackelbrett, Sprung auf ein Arabsbrett, all das, was wir kennen. Also ich baue es so auf, dass ich letzten Endes irgendwo bin, dass ich vom linken aufs rechte Bein springe, quasi laufen, ist ja nichts anderes, vom einen Bein aufs andere Bein zu springen. Also Kraft, wesentlicher Punkt. Vordehnung. Kraft in diesem Fall Vordehnung.
Dann hatten wir gestern in unserer Vorbereitung ja nochmal darüber gesprochen, dass wir den Wall-Test nochmal hier sagen wollten, weil wir wollten ja erstmal herausfinden, es gibt zwei Typen, es gibt die beweglichen Läufer, die beweglichen, die sind beweglich, die haben meistens das fehlende Kraftproblem und die Steifen, die sind einfach zu kontrakt, die müssen die Beweglichkeit deutlich mehr machen. Und der Wall-Test, kannst du den mal gerade beschreiben, wie der nochmal geht? Ja. Also ist für euch wichtig draußen, dann könnt ihr sehen, zu welchem Typ gehört ihr. Seid ihr die Beweglichen oder die Steifen?
Ja, sehr guter Punkt, Björn. Also jeder von uns gehört zu einer bestimmten Gruppe. Also wir können clustern. Wir machen eine Schublade auf und entweder sind wir der steife Typ, der total unbeweglich ist und viel Muskelmasse hat. Der muss die Langhantelstange anfangen und schon
fängt also, das an zu also wachsen. Philipp hat jetzt bei steifer Typ
schon gehöre ich 100% dazu, ja. 100%.
Aber gerade war von Muskelmasse die Rede. Da bist du doch wieder nicht dabei. Jetzt hör doch erstmal zu, bevor du aufzeigst.
Und auf der anderen Seite haben wir die super Beweglichen, denjenigen, denen so eine Standbeinwaage überhaupt keinen Ärger macht oder die Yoga machen und sagen, hey, Bein hinters Ohr, überhaupt kein Problem. Bei den Ersten ist es so, denen fehlt es tatsächlich an Beweglichkeit und bei den Letzten ist es so, denen fehlt es eher an Kraft. Und so gehe ich auch an die ganze Sache ran. Und der Wall-Test ist so, ich stelle mich vor eine Wand, gucke auf den Boden und stelle meine Großzehe so ein Stückchen entfernt von der Wand entfernt. Also ungefähr auf 10 Zentimeter. Ich kann auch ein Bandmaß nach unten hinpacken. Meine Großzehe ist also auf 10 Zentimeter von der Wand. Und ich versuche dann im Stehen mein Knie gegen die Wand zu schieben, sodass das Knie die Wand berührt. Aber dabei darf meine Ferse nicht abheben. Wenn ich 10 cm schaffe, weiß ich, alles gut. Meine Beweglichkeit im Sprunggelenk ist okay. 10 cm und mehr. Wenn ich merke, meine Ferse hebt ab und ich muss näher ran und ich bin irgendwo bei 6, 7 cm, so weiß ich, ich bin eingeschränkt in meiner Beweglichkeit im Sprunggelenk. Super simpler Test, sodass jeder testen kann, bin ich nun der Steife im Sprunggelenk oder der Überbewegliche im Sprunggelenk. Und das ist noch schönere daran, Test ist gleich Übung. Wenn ich es nicht bin, gehe ich auf meine 9 cm, die ich gerade so schaffe, und da gehe ich vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Dann schaffe ich 10, super, vor, zurück, vor, zurück. Irgendwann bei 11 sage ich wunderbar und die Sache ist erledigt.
Philipp, du hast jetzt, ich glaube, nur bodentiefe Fenster in deiner Suite. Ja? Du kannst es gleich an der einen Wand ausprobieren.
Ich wollte gerade sagen, ich lebe hier in einem gläsernen Käfig, deswegen ist das natürlich schwierig hier. Nein, Quatsch beiseite. Also das ich kannte den Test schon und ich hätte das Ergebnis bei mir auch erraten können, sozusagen, bevor ich diesen Test mache, aber der ist sehr gut tatsächlich, weil die meisten haben so einen Test wahrscheinlich noch nie gemacht. Und bei mir ist es halt genau, wie Serge das auch sehr gut dargestellt hat, mein Sprunggelenk ist alles andere als beweglich, das ist auf jeden Fall relativ steif, deswegen ist das eben eine gute Möglichkeit, daran ein bisschen natürlich auch zu arbeiten. Ich hätte da noch eine kurze Frage, weil du sagtest, dass natürlich die, wie soll ich sagen, die eher Beweglichen ein Kraftproblem oft haben. Hat das also quasi schon damit zu tun, ich versuche jetzt, meine Physik liegt schon länger zurück bei mir, habe da jetzt nicht mehr so viele Berührungspunkte, aber liegt das daran, dass bei den steifen, in Anführungszeichen, Typen die Kraftübertragung besser ist, sozusagen durch die Gelenksteifigkeit, oder hat das andere Gründe?
Das ist genau das. In deinem Falle, jetzt bei Hochleistungssportlern, jetzt werde ich ein bisschen... ist es so, dass ein steifes Sprunggelenk ja gewisse Vorteile hat. Ja, also wenn du jetzt irgendwo bei 8 cm oder 9 cm rumkrepelst, in dem Falle bei dem Test, würde ich sagen, hey, gar nicht mal so schlecht, denn es bringt die Vorteile, weil dein steifes Sprunggelenk sich sehr schnell vom Boden löst und sehr knackig ist auf dem Boden. Das, was du ja bei deinem Speed ja haben möchtest. Aber ja, das ist genau der Grund. Also diese Gelenksteifigkeit insgesamt hat gewisse Vorteile bei höheren Geschwindigkeiten und andererseits, das hast du gesagt, dass die Überbeweglichen, da ist die gesamte Gelenkkapsel sehr, soll ich das sagen, sehr lose. Hat gewisse Vorteile für gewisse Sportarten, Gymnastik zum Beispiel oder andere Sachen, aber wenn wir beim Laufen sind, ist es jetzt nicht gerade so, dass wir hochgradige Range of Movements oder Amplituden brauchen in den Gelenken. Also ein Läufer muss nicht hoch ausgeprägt in der Beweglichkeit sein. Wer Eliud Kipchoge bei seinem Wien 1,59 gesehen hat, wie er kurz vor dem Start, sehr, sehr lustig im Video, wenn ihr guckt, wie er sich versucht, vorne überzubeugen, da würde jeder Arzt dieser Welt, glaube ich, sagen, durchgefallen.
Da fühle ich mich jetzt nicht so schlecht mehr.
Da konnte mir noch nicht mal von Fingerbodenabstand reden, sondern eher von Fingerknieabstand, weil er, glaube ich, gerade so schön des Knies gekommen ist. Also, aber ja. Man weiß, er läuft schnell. Ja. Okay. Also bester Beweis ist es nicht gerade die Beweglichkeit, die so überragend sein muss. Aber ein gewisses Maß ist immer gut.
Björn, aus der Triathlon-Szene kennen wir ja den Übergang, wenn Leute vom Schwimmen kommen. Ne? Also das kenne ich ja aus meiner Familie. Ja, ich bin der langsamste Schwimmer. Ja, aber ich habe eben auch so steife Füße, dass meine Füße beim Schwimmen halt wie Anker hinten ja im Wasser hängen. Ja, das heißt, die sind ja, also Schwimmer, je besser, umso mehr sind die extrem flexibel im Sprunggelenk. Ja, und in der Regel auch sehr weich in allem, was mit Bändern in den Sprunggelenken zu tun hat. Ja, also wenn meine Frau zum Beispiel im Wald umknickt, dann geht's halt sofort weiter. Ja, ich müsste dann schon die 112 rufen, ne? Ja, die 112 anrufen, ja, weil ich garantiert einen Abriss hätte. Also die kommen natürlich mit so weichen Füßen und sollen dann aber ja auch, im Falle, dass man sich in Richtung einer Langdistanz bewegt, dann am Anschluss noch Marathon laufen. Ja, also die haben ja ganz oft auch Probleme, dass sie diese Weichheit, die beim Schwimmen ein großer Vorteil ist, nämlich in der wellenartigen Bewegung des Fußeinsatzes, ja, dann eben bei großen Umfängen im Laufen ein Problem macht, weil da eben diese Steifigkeit nicht da ist. Ich weiß gar nicht, Setan, ob du das aus deiner Praxis so auch erlebst oder ob das eher so ein spezifisches Ding in der Triathlon-Szene oder in der Heranführung an den Triathlon ist.
Björn, magst du? Genau, also das, was du sagst, Ralf, da hast du völlig recht. Ich habe früher ich bin extrem beweglich im Sprunggelenk, kann also sehr gut überstrecken, ist jetzt ja genau die andere Richtung, von der wir eben gesprochen haben. Also ich strecke das jetzt aus, ich beuge es nicht an, beim Schwimmen muss es eben strecken. Und habe früher unheimlich viel Probleme gehabt mit Umknicken. Ne? Also mit dem ganzen Thema, wenn ich auf Waldboden gelaufen bin super häufig umgeknickt. Das habe ich heute jetzt nicht mehr. Man wird im Alter ja ein bisschen kompakter. Also das hilft schon. Aber das hast du tatsächlich, die Schwimmer können auch nicht häufig richtig gut laufen. Also Schwimmer sind nicht so die Top-Läufer. So war es früher zumindest. Heute hat sich ja auch alles ein bisschen gemäßigt. Aber genau, Serge, vielleicht machst du da was noch zu sagen.
Ja, also das, was Ralf erwähnt hat, das ist definitiv so, dass die Sportart an sich, die ich größtenteils betreibe, wo ich das meiste Zeitvolumen reinstecke, natürlich meine Gelenkstatik auch definiert. Wenn ich beim Schwimmen zum Beispiel diese Überstreckbarkeit zum Sprunggelenk sehr oft trainiere, so wird auch entsprechend mein Gelenk sich darauf adaptieren. Wenn ich dann in eine Sportart wechsle, die natürlich sowas eher weniger braucht, was beim Triathlon natürlich zu Teilen ein Problem sein kann, da brauche ich eben ein eher steiferes, knackigeres Gelenk, was auf dem Boden dann sich schnell lösen soll bei höheren Geschwindigkeiten. So heißt es nicht, dass das nicht geht. Das heißt lediglich, dass ich vom Trainingspensum und von allem alles abdecken muss. Dass ich muss sowohl die Beweglichkeit abdecken, als auch die gewisse Kraftfähigkeit und die Schnellkraft im Sprunggelenk. Und das ist natürlich von der Anforderung an einen Athleten, an eine Athletin natürlich sehr, sehr viel größer, als wenn ich nur eine Sportart betreibe. Insofern beim Triathlon natürlich alle drei Sportarten zusammen mit den motorischen Fähigkeiten. Wenn ich dort eine Bandbreite habe, ist es ja auch meistens so, dass es da Übergänge gibt, die dann wiederum helfen. Also es ist ja nicht so, Schwimmen hilft nur für Schwimmen, sondern wenn ich dort koordinativ gut ausgeprägt bin, habe ich durchaus mal Vorteile beim Laufen oder auch zwischen Laufen und Radfahren. Also schon Vorteile.
Ja gut, die bringen ja in der Regel physische Leistungsfähigkeit mit, die immens ist, ja, weil sie tolle Lungenvolumen haben, ja, Ausdauerfähigkeiten etc. Weil der Vorteil ist ja, dass man sich beim Schwimmen zum Beispiel nicht selbst tragen muss. Ja, das heißt, diese ganzen Verletzungsproblematiken, die wir jetzt ja hier ansprechen, die gibt es ja im Schwimmen nicht. Da gibt es andere Sachen, aber diese Sachen gibt es nicht im Schwimmen. Das heißt, man kann mehr härter trainieren, weil man eben diese Stoßeinwirkungen des Laufens nicht hat. Ja, deshalb, Philipp, kann es so toll sein, wenn man ein Problem hat und dann schwimmen
könnte. Wenn man könnte, richtig.
Ja. Also, ja, wenn man könnte. Gut, dann lass uns doch mal ein Stückchen
genau,
weiter
es hängt hochgehen, ja, oder? Es hängt ja oft in dem Fall ja miteinander zusammen. Das hatte Björn ja, glaube ich, eingangs schon erwähnt. Und ich habe auch schon ähnliche Erfahrungen gemacht, wenn man vielleicht mit einer Plantarfasziitis das jetzt ein bisschen zu lange, ich sag jetzt mal, unbehandelt lässt und einfach denkt, man kann da weiter trainieren. Mag es zwar vielleicht sein, dass das jetzt im Fußgewölbe jetzt nicht weiter dramatisch schlecht wird, aber es ist bei mir schon mindestens einmal vorgekommen, dass sich daraus dann auch so eine Achillessehnenproblematik bei mir entwickelt hat.
Genau, die Das ist, wie gesagt, eine Familie, die Plantarsehne und die Achillessehne. Achillodynie, wie entsteht das eigentlich auch? Das sind eigentlich Mikrorisse, so Mikrotraumatisierung innerhalb der Sehne, wenn wir von der Achillodynie sprechen. Oder eben, es ist der Muskel, es ist der Ansatz oder der Übergang von der Sehne in den meistens den Gastrocnemius in den zweiköpfigen Wadenmuskel, weniger in den darunterliegenden Muskel, in den großen Schollenmuskel, sondern immer dieser sehr zweiköpfige Wadenmuskel, dass an diesem Übergang ganz häufig irgendwie so ein Muskelhartspann entsteht. Ja, und wie entsteht das biomechanisch? Das wird natürlich hervorgerufen, ganz klar, im Abdruck. Also sobald ich immer den Fuß vom Boden anhebe und mich quasi beschleunige, also in der Abdruckphase steht eben die Sehne unter maximaler Last. Die ist übrigens die kräftigste Sehne des menschlichen Körpers. Da kann man ohne Probleme ein Auto dran aufhängen. Ne? Also nur mal, um die Kraft der Sehne darzustellen. Aber trotzdem, was die Sehne überhaupt nicht mag, ist, wenn sie irgendwie abknickt, wenn sie in ihrem Verlauf gestört wird. Und das haben wir häufig bei Supinierern, bei Leuten, die über den Außenrand abrollen. Und das könnt ihr selber überprüfen, wenn ihr vorne im vorderen Bereich des Schuhs extrem Abrieb habt, dann wird das so sein, dass ihr euch über die Außenkante des Fußes abdrückt und dann wird die Sehne hinten überhalb des Fersenbeines so ein bisschen geknickt. Und das mag sie überhaupt nicht haben, wenn sie in ihrem Verlauf gestört wird. Ganz häufig Selbsttest auch noch, wenn ihr mit den Füßen nach innen einwärts rotiert steht. Der Fuß sollte so ganz bisschen in so einer leichten V-Stellung auf dem Boden aufsetzen. Und wenn der Zeh nach innen neigt und man dann Achillessehnenprobleme hat, dann auf jeden Fall von der biomechanischen Seite her versuchen, die Füße weiter nach außen aufzudrehen, weil wir sollten es schaffen, über die Großzehe und über die Großzehenbeere, also über den letzten Anteil der Großzehe uns vom Boden abzudrücken. Wie fühlt sie sich an? Wie wirkt sie sich aus? Ja, Achillodynie, wie fühlt sie sich an? Also ist sofort zu spüren. Es ist auch ein Stechen in der Sehne. Das Schmerzbild ist soweit klar. Was fällt dir an Bewegungsabweichung noch ein? Serge, hast du noch eine ganz große typische Sache? Supination auf der einen Seite?
Dass die beiden schon dieses nach innen außen knicken und das natürlich noch sehr tödlich ist für die Achillessehne, wenn man sehr tief in das Sprunggelenk einsinkt. Also insgesamt so ein sehr sitzender Laufstil. Denn wenn ich weit unten bin, habe ich meine Achillessehne, auch die Plantarfaszie, auch die Wade, alles sehr gedehnt in dem tiefsten Punkt. Und muss nun aus dieser sehr, sehr tiefen Kniebeuge auch wieder raus. Und das ist einfach nur verdammt viel Arbeit, die unnötig ist, weil ich eigentlich nicht so tief einsinken sollte. Und wenn ich eine Achillessehne natürlich sehr fordere, durch diese sehr tiefe Einsinken und dann aus dieser ungünstigen, tiefen Phase sich wieder rauszurücken, so mag sie das vielleicht ein paar tausend Mal machen, was wir sehr schnell sammeln. Aber sie wird das sicherlich über die 10.000, 20.000 Mal eher wenige mögen, die wir dann im Training sammeln.
Da Achillessehnenproblematik ist ja das Schlimmste, ja, was einen Läufer treffen kann, ja, weil in der Regel ist es langwierig, ätzend, ja, es gibt dann so Wellen, man meint, es wäre besser, aber es ist doch noch nicht besser. Es gibt ja sehr, sehr viele Mythen da drumherum, was man alles machen kann, von Zahnbürstenbehandlung, von keine Ahnung, ja, von den Programmen, allem Möglichen. Räumen mal ein bisschen auf, Sertan, ja, dass wir wirklich eine klare, nachvollziehbare Handlungsanweisung haben, weil das Verändern des Laufbildes ist ja extrem schwer, ja, weil wir haben es da mit einer ganz stark automatisierten Geschichte zu tun.
Ja, also um es mal aufzurollen, es kommt immer, also die erste Angst ist immer, wenn ich weitermache, wird sie reißen. Ich glaube, die Frage habe ich 10.000 Mal gehört. Und die beruhigende Antwort ist, nee, wenn sie schon vorher wehtut, wird sie allermeistens nicht währenddessen reißen. Das klingt erstmal nicht intuitiv, aber die meisten spontanen Achillessehnenrupturen passieren bei ganz banalen alltäglichen Aktivitäten. Ich gehe zum Kühlschrank, drehe mich, pack. Ich laufe über einen Zebrastreifen, tack. Und dann sagt jemand, oder sagen die meisten, das fühlt sich so an, als ob mir jemand von hinten reingetreten ist. Und da dreht man sich um und da ist gar keiner. Insofern, das sind so die spontanen Rupturen und die sind meistens vorher nicht so schmerzbedingt. Das heißt, wenn ich Schmerzen habe, ist das, obwohl sich das jetzt blöd anhört, ein sehr gutes Zeichen, was das angeht, weil es ein Zeichen ist, da ist eine Überlastung im Gange. Vorsicht, fahr runter oder ändere irgendwas. Und jetzt die Frage, was tue ich damit? Schon wieder der Klassiker, der super oft empfohlen wird, dehnen. Ja, und wieder endgradig. Also gehe ich schon wieder bei einer, Jörn hat es schon gesagt, die wird geknickt ums Eck, nach außen oder nach innen, und dann komme ich da mit einer massiven Dehnung einher. Bringt meistens eine sehr kurzfristige Besserung, ohne Frage, aber langfristig kommt da nichts bei rum. Weil diese Sehne schon wieder, wenn ich das, was ich erwähnt habe, diese Lauftechnik oder mein Schuhwerk oder die ganze Bewegungsablauf nicht ändere, so wird sich da nichts tun. Es gibt eine klare Belastung, die ich von außen reinführe, und es gibt meine Widerstandsfähigkeit der Sehne. Jetzt kann ich schauen, was ich tue. Ich kann meine Widerstandsfähigkeit verbessern, indem ich sage, ich lehre meine Sehne mehr Kraft und mehr Beweglichkeit zu speichern, zu haben. Ich kann aber auch von der anderen Seite sagen, hey, wie wäre es denn damit, wenn ich, ich weiß, das ist jetzt schon wieder ein schwieriges Thema, aber so schwierig eigentlich auch nicht, meine Lauftechnik so zu ändern, dass ich der Sehne eigentlich nicht immer so ein brutales, so einen brutalen Impact gebe. Und das, worüber ich jetzt spreche, ist im Grunde genommen der klügere Weg. Denn eine Sehne so resistent zu machen, dass sie so eine unglaublich tiefe Kniebeuge mit dem nach innen knicken tatsächlich widerstehen kann, das ist eine unfassbar langwierige Arbeit und unglaublich viele Stunden, die ich damit verbringen muss. Bei exzentrischem Training, dieses exzentrisch-konzentrische Training wäre wieder das, was man tun würde. Und auch da in diesem Falle wieder, wie bei der Plantarfaszie, bitte anfangs nicht endgradig unten anfangen, sondern schon wieder nicht so tief rein, von da aus hoch und runter. Und da müsste ich in der Lage sein, so eine 20er Wiederholung einbeinig zu machen. Und wenn die, jetzt werden viele sagen, einbeinig 20, da scheitere ich auf jeden Fall. Genau, und da ist das Problem, was die Widerstandsfähigkeit angeht. Ich kann nicht erwarten, dass ich gerade mal 6-7 Wiederholungen schaffe, aber gleichzeitig einen Halbmarathon laufe mit einer Lauftechnik, die, sage ich mal, ich will jetzt keinem zu nahe kommen, suboptimal ist. Und dann im Endeffekt erwarte, oh, meine Achillessehne wird mir dankbar sein. Wird sie eher weniger. Dann gibt es aber noch andere Sachen. Björn, du hast doch eine schöne Erfahrung gehabt mit einer Nadel.
Ja, genau. Erstmal Lauftechnik nochmal ganz wichtig. Die Achillessehne, Vorfußlaufen ist keine Entlastung. Also wenn du Vorfußläufer bist und Achillessehnenbeschwerden, egal in welcher Ausprägung hast, auf jeden Fall eher auf den Rückfußlauf zu gehen. Nun sind auch viel weniger Leute sowieso aktive Vorfußläufer. Aber Vorfußlauf und Achillessehnenknie geht immer zusammen, ist immer gepaart. Deshalb auf jeden Fall da die Lauftechnik wechseln. Ja, was kann man noch machen? Ich habe zum Beispiel, meine Story war 2019, New York Marathon, hatten wir ja im Vorgespräch besprochen, Reise war gebucht, du kannst daran teilnehmen. Und 5 Wochen vorher habe ich auf einmal diese Achillessehnenschmerzen oben, tatsächlich in diesem Muskelübergang, und dann bin ich zum Physio geraten, der so Dry Needling gemacht hat. Das sind so lange Nadeln, die da an so Trigger an die Schmerzpunkte gesteckt werden. Das ist auch nochmal eine Erfahrung.
Ja, das ist in jedem Fall eine Erfahrung.
Das ist, also wenn die Nadel da so eindringt, dann macht das, sind so ganz kleine Nadeln, und dann wird der Muskel so angetriggert, genau an so einem Schmerzpunkt. Also du schwitzt, so hast du noch nie geschwitzt. Ne? Und dann kannst du erstmal auch 24 Stunden kaum gehen. Aber mir hat es super geholfen, aber Achtung, ich würde das wirklich nur mit jemandem machen, der wirklich mit Dry Needling, und selbst in der Physiotherapie-Ecke wird das, die einen sagen super, die anderen sagen nicht so super. Ich glaube, jeder muss da so seinen eigenen Weg finden. Stoßwelle machen Ärzte, wird auch häufig gemacht. Stoßwellentherapie haben Serge und ich im Vorfeld auch so, ja, kann man probieren. Meine Erfahrung, Philipp, du hast da sicherlich auch schon ein bisschen Achillessehne gehabt. Ja, hat jetzt nichts also gebracht bei mir. Ne?
Also ich habe es noch nie an der Achillessehne gehabt, aber ich habe es mal an der Fersenproblematik, beziehungsweise auch so Plantar-Fasziitis-mäßig gehabt, und es gehörte auf jeden Fall zu den schmerzhaftesten Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, wenn das so was Akutes ist. Hat bei mir damals auch, ich will das jetzt nicht schlecht reden, hat vielleicht auch bei manchen Leuten schon geholfen, aber bei mir war das jetzt, glaube ich, nicht der Gamechanger, der mich da wieder auf die richtige Spur gebracht hat. Was ich vorher noch kurz, da wollte ich euch aber nicht unterbrechen, auch sagen muss, exzentrische Treppen, also an der Wadenübungen an der Treppe, wo Serge vorhin schon ja sehr bildlich beschrieben hat, wie das durchzuführen ist, also an dieser Treppenkante, das ist für mich was bei mir tatsächlich Achillessehnenprobleme dann auch langfristig in den Griff bekommen hat. Es gibt natürlich, das ist immer auch eine Typfrage, es gibt total viele Ansätze, die wahrscheinlich auch helfen können, aber was Serge gesagt hat, ist ja, dass nur das Dehnen verändert ja nichts, weil dein Laufstil ist so, wie er ist, wenn du daran nicht arbeitest, und dann bringt vielleicht langfristig, also langes oder tiefes Wadendehnen vielleicht kurzzeitig eine Linderung, weil es vermeintlich irgendwie, keine Ahnung, auch wenn es auch nur Rezeptoren sind, irgendwie die Spannung sozusagen rausnimmt. Aber das ändert ja nichts. Also es wird ja dadurch nichts verändert. Das geht ja dann irgendwann wieder zurück und du läufst wieder und zack, ist es dann irgendwann da. Und das hat oft auch mit einem Kraftthema verbunden. Und als Vorfußläufer, der ich nun mal bin, gehöre ich halt auch zu dieser, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Risikogruppe, die natürlich im Alltag, egal ob ich jetzt einen Viererschnitt laufe oder einen Dreierschnitt, ich bewege mich halt eigentlich sehr viel auf dem Vorfuß, sage ich jetzt mal. Das ist bei mir natürlich jetzt über viele Jahre auch konditioniert. Heißt aber nicht, dass man da nie mal auch ein Problem mit der Achillessehne bekommt. Und Achillessehne ist immer so ein bisschen, hat jetzt gar keinen medizinischen Background, aber ist für mich immer so ein bisschen das Kreuzband des Läufers. Also wenn du da mal massiv Probleme bekommst, so wie die Fußballer, Kreuzband, Fußball ist ja auch so ein Thema, da ist ja die Frage, ob das nochmal so richtig wird mit der langfristigen Karriere. Und bei Achillessehne, wenn sich das mal richtig manifestiert hat, weil man halt das zu lax betrachtet hat, nicht ernst genommen hat, nichts dagegen gemacht hat und einfach drüber gelaufen ist, ich kenne nicht wenige Kollegen meiner Zunft, die das dann halt nie mehr so richtig losgeworden sind, leider. Und deshalb war bei mir auch immer, das hat mir auch vor Jahren mal ein Physiotherapeut gesagt, ich habe da noch nie davon gehört, von dieser exzentrischen Wadenübung. Das ist mein Go-To-Ding. Wenn ich ein bisschen was merke an der Achillessehne, nicht an der Wade, sondern wenn ich das Gefühl habe, Sehne fühlt sich gerade ein bisschen komisch an irgendwie, mache ich sofort wieder regelmäßig einfach dreimal, gut, bei mir ist das nicht konditioniert, vielleicht muss man mit weniger anfangen, aber so dreimal 15. Und wenn es akut ist, auch wie Serge gesagt hatte, immer mit dem guten Bein, in Anführungszeichen, unterstützen zunächst mal. Weil wenn das akut ist, ist es nicht angenehm. Auch nicht, wenn du das einbeinig machst, sage ich jetzt mal. Aber das hilft halt relativ gut, auch die Sehne durch die Sehnenscheide durchzuziehen, dass da nichts verklebt, versulzt so. Das ist ja schon mal wichtig, dass da auch dann keine Schwellung ist oder dass die sich dann wieder auflöst. Und gleichzeitig mobilisiert das alles und kräftigt vor allem aber auch diese Wade. Und das hat mir tatsächlich geholfen. Ich hatte ein einziges Mal immer mal wieder so Wehwehchen, das gehört natürlich irgendwie bei mir zum Job dazu, aber ich hatte einmal wirklich 3 Monate richtige Achillessehnenprobleme und das war für mich echt die schlimmste von all den Laufverletzungen, die ich hatte, die schlimmste Verletzung, einerseits, weil das mental mich total belastet hat, weil ich nicht wusste, ob das nochmal wird, so im Sinne von, nicht, dass die Achillessehne abreißt, aber ob das nochmal wieder richtig okay wird, weil man halt, wie gesagt, Kollegen auch kennt, bei denen es nicht mehr wurde, und weil dieser Schmerz so, ja, es ist schwer zu beschreiben, wenn man es noch nie hatte, aber es ist so ein unangenehmer Schmerz, sage ich jetzt mal. Nicht, dass es jetzt so krass wehtut, aber es ist immer da, wenn du eine Treppe runtergehst, wenn du, und es ist so, das geht so durch Mark und Bein. Also das ist wirklich einer der unangenehmsten, weiß ich nicht, ich will jetzt nicht Verletzungen miteinander vergleichen, aber wenn du eine Stressfraktur im Schienbein hast, finde ich, ist okay, tut weh, aber ein Achillessehnen-Ding, das ist echt eklig.
Genau, weil das ist so, das ist, aber wir sollten vielleicht das, was du sagtest mit, ich finde, diese Übung, die exzentrische Übung ist so wie Zahnseide bei Karies. Ja. Ne? Du gehst zum Arzt und er sagte, eigentlich musst du diese Exzentrikübung nach jedem Lauf, das, was du sagst, du machst es immer deine Go-To-Übung, aber eigentlich müssen wir hier an die Community rausgeben, okay, nach jedem Lauf macht einfach nochmal 2x10 exzentrische Übungen pro Seite, einfach nur Prophylaxe. Zur Hygiene, ja, einfach Prophylaxe. Und die Übung, ich glaube, wir haben sie noch nicht richtig beschrieben, Serge. Ich glaube, vielleicht sollten wir das mal, weil das ist ja so eine enorm wichtige Übung, für die es so wahnsinnig viele gute Studien über die letzten Jahre gab. Und die, das ist wirklich der Problemlöser bei Achillodynie. Also nochmal vielleicht, ich versuche sie zu beschreiben. Ihr stellt euch mit beiden Füßen, Vorfuß im Schuh, barfuß klappt das nicht, ihr müsst den Schuh dafür anhaben, mit dem Vorfuß auf die Treppe, pumpt dann euch nach oben mit beiden Beinen und dann nehmt ihr das nicht betroffene Bein hoch und senkt euch nur auf dem betroffenen Bein wieder tief ab, dass die Ferse runterkommt. Nicht endgradig bis ganz nach unten, aber ihr haltet dabei natürlich die Spannung in der Muskulatur. Das nennt man diese Exzentrik, also ein Nachgeben unter Last des Muskels. Dann nehmt ihr das in Ordnung Bein, das gute Bein wieder auf die Treppenstufe, hebt euch mit dem wieder hoch, dass ihr in die Ausgangsstellung wieder kommt und dann nehmt ihr das gute Bein wieder hoch und nehmt das betroffene Bein und senkt euch damit wieder ab. Und diese Übung, das ist das Besondere, im akuten Stadium machen. Und wenn es weh tut, okay, die Sehne muss einmal histologisch, also am besten ultraschallmäßig abgeklärt werden, ob die nicht wirklich, wirklich eingerissen ist. Das obliegt dann euch. Aber dieses auch im akuten Stadium muss man das wirklich machen. Also das hilft total. Und wenn es nachher zu leicht wird, kann man einen Rucksack mit 3, 4, 5 Wasserflaschen auf dem Rücken nehmen oder das Gewicht irgendwie erhöhen. Aber das Gute ist, man arbeitet mit seinem eigenen Körpergewicht. Und die Übung ist, wenn ihr damit anfangt, ihr kriegt unheimlich Muskelkater. Immer wenn ich was hab, na, man macht das ja viel zu selten und dann fange ich mal wieder an, habe ich 3 Tage teilweise Muskelkater in der Wade. Also weil man denkt, das ist so eine banale Übung. Und wie oft 3x8 Wiederholungen, 3x10, 3x12, aber macht nicht mehr als 3x8 am Anfang, sonst haut euch die Wade raus. Also wirklich, das ist was du zu den Wiederholungszahlen haben wir vorhin drüber gesprochen.
Haut definitiv die Wade raus, vor allem wenn man das zum ersten Mal macht und richtig macht. Interessanter Aspekt ist, das, was gesagt hat, der Schmerz dabei. Viele sagen, vor allem wenn sie akute Phase haben, es tat ein bisschen weh, das kann nicht richtig sein, ich höre auf. Und um da nochmal die Hilfestellung zu geben, wenn wir uns vorstellen, es gibt eine Schmerzskala von 0, gar kein Schmerz, bis 10, ich liege auf dem Boden und schreie. Das ist 10 tatsächlich. Insofern, wenn jemand zu uns in Praxis kommt und sagt, ihr habt eine 10 von 10, dann sagen wir, okay, das kann nicht sein, das sind die falsch. Also eine 10 von 10 ist wirklich, ich liege auf dem Boden und schreie. Und da kommt man nicht zu einer Bewegungsdiagnostik, da ist man eh in einer Notfallaufnahme und nicht bei uns. Deswegen, um das nur einzuordnen. Und dann, wenn ich dann übe während dieser Exzentrik und der Schmerz befindet sich irgendwo zwischen einer 0 und 4, 0 und 3, irgendwo da am Anfang, gibt es eine ganz klare Vorgabe, weitermachen. Ihr könnt nicht erwarten, dass die Achillessehne auf einmal mucksmäuschen still ist und sagt, oh, während dieser Übung werde ich jetzt keinen Schmerz rauskriegen. Nee, sie hat was. Wir tun ja eben etwas, damit sie nichts mehr hat. Also zwischen 0 und 3, 0 und 4 weitermachen. Wenn es am nächsten Tag dann so eine 5, 6 ist, dann muss ich sagen, okay, stopp, was habe ich am Tag vorher gemacht? Es war zu viel. Also schraube ich ein bisschen runter. Und ganz wichtig an alle, wenn man einer Sehne vollkommene Ruhe gibt, ich meine vollkommene Ruhe, einige neigen ja dazu, Gehhilfen zu nehmen, ergibt das katastrophale Ergebnisse. Wir wissen, dass innerhalb von 2 Wochen absoluter Ruhe die Stiffness der Sehne absolut in den Keller sinkt. Und mit Stiffness meine ich diese gute Steifigkeit, die wir brauchen, damit sie Last aufnehmen kann. Deswegen gibt der Sehne niemals volle Ruhe, sondern in konzentrisch-exzentrischer Weise, das, was Björn so schön beschrieben hat, 2, 3 Serien. Du hast es richtig gesagt, mit 8 würde ich anfangen, wenn ich jetzt vollkommener Anfänger bin, mit 2 Serien 8. Es ist nicht ermüdend dabei, das ist das Trügerische. Es ist nicht dabei so, dass man sagt, boah, ich schaffe keine mehr, sondern es ist anstrengend, aber nicht mehr. Aber am Tag danach oder 72 Stunden oder 48 Stunden danach kommt die Quittung, da kommt diese tierische Muskelkater. Und dann bei erfahrenen Läufer und Läuferinnen würde ich sagen, 3x15 müssen drin sein, das ist wie Zähneputzen. Ja, das ist Zähneputzen, 3x15, hoch, runter. Und dann auch, wenn es wenig ist, tatsächlich auch die volle Amplitude nehmen. Bloß am Anfang eben würde ich die volle Amplitude nach unten nicht nehmen, weil unten, wenn die Sehne so geknickt ist, kann das in einer guten Phase echt blöd sein.
Ja, wenn man das ein bisschen länger hat, ich habe mich mal 2 Jahre mit dem Mist rumgequält, ja, dann wird man ein bisschen sozial auffällig, weil man macht dann diese exzentrischen Übungen an der Bordsteinkante beim Warten auf den Zug oder so. Ja, also das, da wird man ein bisschen merkwürdig. Aber so sind wir ja nun mal, dass wir ein bisschen merkwürdig sind schon mal hin und wieder. Wir stellen, glaube ich, nochmal den Versuch eines gut gemachten Bewegungsablaufes in einem Post dar. Ja, also damit wir euch auch nochmal einen Anhaltspunkt geben. Aber es ist, glaube ich, schon sehr, sehr gut beschrieben. Ich habe noch eine Frage, weil ich dann in der Folge übergegangen bin, halt auch um diese Stiffness der Sehne, die du eben angesprochen hast, Herr Can, noch zu unterstützen, mit relativ hohen Gewichten an einem Schlitten eine statische Belastung auf die Sehne zu geben. Ne? Also nur den Vorfuß praktisch an die Schlittenplatte und dann wirklich mit viel Gewicht, ne? Also richtig viel Gewicht, ja, also die man im Prinzip nur einmal oder zweimal als Kniebeuge machen könnte, ja, und dann, keine Ahnung, 30 Sekunden, ja, um der Sehne, nachdem die akute Phase überstanden war mit den entsprechenden Übungen, eine zusätzliche Stiffness zu verleihen, um eben darauf vorbereitet zu sein, 10 Kilometer, Halbmarathon etc. zu bewerkstelligen.
Sehr guter Einwand, Ralf. Also machst du es nach den neuesten wissenschaftlichen Kenntnissen rein intuitiv.
Ach, fantastisch. Ja, das ist nicht immer der Fall bei uns, ihr Lieben. Ja, also wir haben zu den letzten Folgen wieder Zuschriften bekommen. Wir geben uns Mühe, ja. Wir geben uns Mühe, da up-to-date zu sein.
Das ist tatsächlich sehr up-to-date. Es gab mal so um die 2000er, 98, kam ja dieses exzentrische Training. Und da war das Wort exzentrisch auch in der Läuferszene unglaublich verbreitet und ist es nach wie vor. Und seit 2014, 15, 13 und den Dreh merkt man immer mehr und auch merken wir in der Praxis, dass dieses isometrische oder dieses einfach nur, was wir als Krafttraining bezeichnen, das überwindende Krafttraining eine unglaublich große Rolle spielt. Und zwar mit extrem hohen Lasten. Das heißt, das Gewicht ist tatsächlich so hoch, dass ich 6 bis 8 Wiederholungen maximal schaffe und einigermaßen kann man auch runtergehen auf 3 bis 4 Wiederholungen. Und dann muss es noch nicht einmal überwindend sein, damit ich mich tatsächlich nach oben schiebe, sondern das, was du gesagt hast, man stellt sich gegen einen Schlitten, was auch immer, und schiebt einfach nur volle Pulle und jagt dadurch eine enorme Menge von Last in einem Vorfußbereich, so wie der Abdruck aussehen würde, durch seine Achillessehne. Und es bewegt sich dabei auch manchmal nichts, sondern man drückt einfach nur ohne Ende, hat einen unglaublich hohen Stellenwert, weil genau diese Art der Ladung dafür sorgt, dass der Querschnitt der Sehne und der Stiffness insgesamt zunimmt und wächst. Und das ist ja das, was wir haben wollen. Das heißt, bei allen Sehnenbelastungen ist die Exzentrik ein wichtiger Faktor, aber ein genauso wichtiger ist es einfach nur, eine hohe Ladung in geordneter Art und Weise da durchzujagen, damit dieser Querschnitt zunimmt. Also nicht nur exzentrisch denken, sondern ebenfalls hohe Ladungen im Sinne von wenig Wiederholungen, dafür sehr, sehr viel Last. Und es wird nichts passieren. Eine Sehne kann das. Björn hat es gesagt, da kann man ein Mittelklasse-Auto dranhängen, da passiert nichts. Ja, manchmal sehr viel Angst.
Ja. So gehen wir ein Stückchen weiter, oder? Weil dann folgt ja die sexy Wade und es wird nicht schöner mit den Schmerzen.
Wollen wir über die Wade noch reden oder Shinsplint jetzt die, ich meine, das, was du, Philipp, sagst, macht jetzt nicht so viel aus.
Also nee, Shinsplints bin ich voll bei dir. Hängt ja aber oft mit der Wadenmuskulatur zusammen. Also zumindest mir wurde mal, aber da war ich ganz grün noch hinter den Ohren, mein erster Physiobesuch mit so 17, 18. Und ich hatte damals eine richtig akute Knochenhautentzündung und das kann auch richtig wehtun, Leute. Brauche ich Björn ja schon mal nicht erzählen. Der weiß das natürlich schon. Leute, die Folge mit Björn bei uns hier schon gehört haben, wissen das auch. So Knochenhautproblematiken können extremst schmerzhaft sein. Und bei mir hatte das damals zu tun, dass ich auch der Klassiker-Training sehr stark hochgefahren habe, hing aber damit zusammen, dass ich aufgrund von Wachstumsprobleme mit den Knien, Oscar Schlatter, dass ich da einfach 2 Jahre nicht regelmäßig Sport machen konnte, dann irgendwann ausgewachsen und halt wieder voll Bock gehabt auf Training, Laufen, Spikes, alles. Und so Spikes, hat jetzt nicht jeder von euch zu Hause an, aber das kann man auch verallgemeinern mit generell rapiden Trainingssteigerungen, hatte bei mir zur Folge, dass an der Innenkante, der innere Wadenmuskel, relativ medial an der Schienbeininnenseite da sehr, sehr fest immer war. Das war jetzt zunächst nicht so störend. Also der Wadenmuskel war nicht das Problem, aber der setzt ja irgendwo an und der setzt ja nicht, ich versuche das jetzt hier laienhaft anatomisch zu erklären, der setzt ja nicht direkt am Knochen an, sondern und den Knochen umgibt noch eine Hülle und das ist die Knochenhaut und das hat das so krass gereizt bei mir. War ein Erlebnis, sag ich mal. Auch die Physiobehandlungen, die wir da versucht haben, so mit so Triggerpunkttherapie, das irgendwie wieder weich und geschmeichelt zu bekommen, war, ich sag mal so, es war, ich war nach der Physiobehandlung ähnlich verschwitzt wie sonst nach dem Training.
Aber das, was du sagst, der Wadenmuskel ist das klassische Shinsplint, also das klassische Schienbeinkantenreizung. Das ist nicht der Wadenmuskel, okay. Das ist tatsächlich der hintere Schienbeinmuskel. Die laufen alle da so ziemlich an einer gleichen Stelle lang. Aber was ist das überhaupt, um den Schmerz zu beschreiben? Ihr habt so eine Handbreite über dem Innenknöchel ist eigentlich dieser Schmerz. Direkt, wenn du an den Knochen, an das Schienbein drückst, teilweise auch auf Klopfschmerz. Mhm. Also du klopfst da so mit dem Finger
Tippen gegen. Reicht manchmal schon.
Und dann ist es auch so, ein Ticken. Es reicht teilweise auch das Umströmen von Wasser, wenn du Kraul-Weinschlag schwimmst. Ne? So schlimm war es bei mir nachher. Das ist denn das hintere Schienbeinkanten-Syndrom, also das posteriore Schinsbein auf schlau. Oder dann gibt es auch noch eine Abgrenzung, was an der vorderen Schienbeinkante, also wenn du so 2 Handbreit unter dem Knie, hat man auch nochmal das Gleiche. Da gibt es auch nochmal die Reizung. Und was ist das Ganze? Das ist also nichts anderes als eine Reizung des Muskel-Sehnen-Überganges. Das würde jetzt gar gar nicht so schlimm sein, aber diese Reizung, diese Entzündung prägt sich, überträgt sich auf die Periost, auf die Knochenhaut. Und die Knochenhaut, die ist nun eben, da laufen die ganzen Nerven durch und die nimmt diesen Schmerz nun extrem auf und wahr. Und deshalb fühlt das Ganze sich auch an wie ein Zahnschmerz. Das ist also ein heller Nervenschmerz, der bei jedem Schritt immer akut da ist und deshalb tut die Behandlung da eben auch so weh. Ne? Also da haben wir eben diesen Übergang, also auf der Innenseite, diese über dem Innenknöchel und eben auf der Vorderseite. Und die beiden Sachen kann man wunderbar gegeneinander abgrenzen. Also das innere Schienbein wird ganz häufig, wurde früher immer diagnostiziert aufgrund von Überpronation, also wenn der Fuß zu stark nach innen knickt. Wissen wir heute aber, das ist nur bei 1%, so eine ganz starke Überpronation, bei 1% der Läufer der Fall, dann ist es so der hintere Schienbeinkantenmuskel, der dafür zuständig ist. Der muss dann auch wieder ganz klares Bild, der Muskel muss an dieser Stelle gekräftigt werden. Oder es kann aber auch sein, wenn ich extrem über die Außenseite abroll, dann ist es ein Muskel, der daneben liegt, der gemeinsame Zehenbeuger, der dann im Abdruck ganz viel Arbeit macht, also im nach vorne abstoßen. Und die können beide dafür verantwortlich sein. Ganz häufig hat das auch mit einem medialen Kollaps, also wenn das Knie zu stark nach innen eindreht, zu tun. Aber das sprechen wir eh dann gleich bei den Kniebeschwerden, wenn die Zeit überhaupt noch bleibt, an. Also was kann ich beim Shinsplin machen? Auf jeden Fall Schuhwechsel würde ich empfehlen. Ganz klar, also auf jeden Fall mit Schuhen rum experimentieren, haben wir noch gar nicht so viel drüber gesprochen. Und nicht mehr auch wieder hier extremer Vorfußlauf, den auch ausschalten und auf jeden Fall zum deutlich besseren Mittelfußlauf überzugehen. Was hast du noch, Serge, was fällt dir noch beim hinteren Schienbeinkantensyndrom?
Das, was du, ich glaube, so ein sehr weicher Schuh mit einer hohen Sprengung, der dann anfängt, wie so ein Schiff hin und her zu wackeln, wäre bei solchen Sachen unfassbar tödlich. Vor allem, wenn der Mittelfuß sehr schmal geschnitten ist.
Ganzen Carbon-Schuhe sind jetzt ja so gearbeitet. Ne? Die sind ja sehr weich, sehr bouncy. Ah, das kann aber auch mal durchaus vielleicht eine gute...
Ja, ich meine jetzt nicht die Carbon-Schuhe, ich meine eher so weich. Ich meine wirklich so hoch, also richtig so die Supreme Class of Running Shoes, wie man so schön sage, da wo man das meiste Geld für Zeit aus wäre da tatsächlich vielleicht nicht die allerbeste Lösung, weil je weicher etwas ist und ich von oben reinkomme mit meiner nicht so tollen Lauftechnik meistens, desto eher komme ich eben nach innen. Und wenn da diese fetten Hebelverhältnisse sind in dieser Ferse, so muss ich mir das vorstellen, das schleudert mich ja noch zusätzlich nach innen. Und dieses zusätzliche Schleudern nach innen vom Fuß, da muss die arme tiefe Wadenmuskulatur oder Tibialis posterior, diese Schienbeinmuskulatur, das ist ja genau deren Aufgabe, das langsam zu gestalten und abzubremsen. Und dann ziehe ich wie ein Irrer an meiner Knochenhaut oben im Schienbein und die sagt dann wiederum eines Tages, so, das reicht jetzt, das geht nicht mehr. Und beim vorderen Schienbein haben wir uns, Björn, darüber unterhalten gestern, ab und zu mal gibt es ja so einen Laufstil, der so klappert, so klatscht.
Ah, ja, ich weiß, was du meinst. Ich hab's voll im Ohr.
Ihr hört das sicherlich bei euren Laufkollegen und Kolleginnen, wenn jemand neben euch drückt, dieses tak, 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 und sagt, was ist denn mit dir los? Das ist so eine Unfähigkeit von dem vorderen Schienbeinmuskel, jetzt sind wir bei dieser vorderen, dass der das langsam und schön gestaltet, sondern der hat den Geist aufgegeben, ist total außer Rand und Band zu schwach und lässt den Fuß dann einfach nur nach vorne klappen. Und wenn ich dann noch zusätzlichen Schuh habe, der sehr steif ist, insgesamt also in die Längsrichtung, dann ist es ja wie so ein fetter Hebel, damit der Ferse aufkommt und dann einfach immer nach unten knallt. Dann ist es fürs vordere Schienbeinkantensyndrom eher unschön. Also ist eher so ein bisschen das, was Björn gesagt hat, so ein bisschen weiter außen und das Mediale ist ein bisschen weiter innen.
Und also auch der Schuh mit Sprengung eben, dadurch kommt es ja auch. Ne? Wenn du so einen Schuh hast, wo du quasi eine hohe Sprengung, also die Ferse extrem nach hinten hoch steht, da klappt der Fuß ja immer weiter nach vorne runter, als er barfuß stehen würde. Und das kann der Muskel eben auch nicht mehr leisten. Und dann ist es der vordere Schienbeinmuskel, der überlastet ist. Ein super Tipp ist einfach, den Leuten zu sagen, morgens und abends auf der Ferse Zähne putzen. Das heißt, du gehst hoch, du musst halt lernen, auf der Ferse zu stehen, dein Vorfuß, die Zehen, nicht nur die Zehen, den ganzen Fuß, ne, nicht die Zehen, es geht um den ganzen Fuß, den hochzuziehen und damit kräftigt ihr dann den ja, den Muskel an der vorderen Schienbeinkante. Und der ist eben zu schwach, der löst es aus. Und hier in dem Fall Lauftechnik, wenn ihr ein extremer Fersenläufer seid und diesen Schmerzen an der vorderen Schienbeinkante habt, also auf der Vorderseite, dann zum Mittel- und Vorfußlauf übergehen. In diesem Fall auf jeden Fall sind Serge und ich uns hundertprozentig einig, Lauftechnikumstellung nehmen. Und dann kriegt man die Sache gut in den Griff, also den Fußheber kräftigen und die Lauftechnikumstellung hin zum, ja, zum Vorfußlauf.
Also eins ist für mich jetzt ja schon mal klar geworden, man braucht natürlich jemanden, der mal drauf guckt, ne, was man so macht beim Laufen. Ja, am besten jemand, der Ahnung hat. Und da sind wir dabei. Es geht ja gar nicht darum, dass wir sagen, ja, die oder die Ärzte oder Physiotherapeuten haben keine Ahnung. Aber es muss halt jemand sein, der sich mit Laufen befasst oder schon befasst hat und zwar häufig damit befasst hat. Weil wenn ich jemanden habe, der sich toll mit Basketballern auskennt oder mit Tennisspielern, da sind halt andere Belastungen, die da eine Rolle spielen. Und es sind andere Verletzungsmuster und andere Verletzungstypen, die da eine Rolle spielen. Also versucht in eurer Peergroup, in eurer Laufgruppe, keine Ahnung, herauszufinden, wo Ärzte, Physiotherapeuten etc., Osteopathen sind, die viel mit Läufern zu tun haben. Ja, weil die sehen jeden Tag das, was Sergio beschrieben hat, ja, die typischen Symptome und können die dann sortieren und die sagen, pass mal auf, für dich ist am besten Folgendes, A, B, C. Ja. Seid ihr bei mir?
Sind wir beide. Serge und ich kommen ja auch beide aus der Biomechanik, aus der Bewegung heraus und haben wir uns im Vorfeld ja auch darüber unterhalten, wo kann ich denn für eine gute Bewegungsanalyse mal machen, um sowas zu sehen. Und diese 5D-Lab-Analysen, wir werden, wenn der Podcast rauskommt, bei uns auf der Website curex.com haben wir extra aktualisiert so ein Finder, da könnt ihr gucken, wo ihr das nächste gute 5D-Labor habt in Deutschland und euch da mal nimmt mit den Leuten in Kontakt auf und dann könnt ihr mal euch untersuchen lassen auf den Laufstil. Das automatisiert schon so viele gute Ergebnisse und die sind auch alle geschult, die diese Labore haben, um ja euch gute Ergebnisse zu liefern und auf jeden Fall auch gute Tipps an die Hand zu geben. Und dann verlosen wir auch noch hier einmal eine Analyse bei uns in Hamburg im 5D-Lab.
Was auf jeden Fall erstrebenswert ist, weil ich fand den Besuch bei euch ja super spannend. Haben wir damals ja auch ein Video gemacht, also wer das bei Curex auf Instagram noch sehen möchte, findet ihr dort, beziehungsweise auch auf YouTube. Und wenn ihr ganz viel Glück habt, könnt ihr natürlich dann Björn sogar dort live vor Ort auch treffen, wenn er da ist. Vielleicht schaut er dann sogar mit euch auf eure Analyse mal mit rüber. Das ist auf jeden Fall auch sehr bereichernd, war es bei mir auch. Und Lisa dürfte ja wahrscheinlich sowieso auch da sein, mit der ich das damals ja auch gemacht habe.
Und da der Philipp eine stressige Woche hat, ja, lass mich das noch Björn schnell sagen, muss er jetzt gleich los, ja, weil es ist Race Week, haben wir ja schon im Vorlauf bei uns gesagt. Das heißt, Philipp, du gehst jetzt raus und hoffst, dass nichts von dem, was wir gerade besprochen haben, dich heute ereilt, trifft oder an irgendwas erinnert.
Das ist
richtig.
Ja. Also tatsächlich ist das Training, habe ich heute schon, wir sind ja gestern Abend angekommen in Berlin, das Training heute schon absolviert, in meinem neuen Heimstadion sozusagen. Ich wollte das erste Mal in meinem ganzen Leben im Mommsenstadion trainieren, die Trainingsstätte des SCC. Und tatsächlich haben wir jetzt dann noch so eine Anschlussveranstaltung heute Nachmittag, heute Abend, was aber cool ist, weil der Leichtathletikverein vom SCC quasi so ein Kickoff-Event macht und so so einen ausgewählten Kreis an Athleten da auch miteinander bekannt machen möchte, weil es ja auch einige Neuzugänge wie mich in diesem Verein es gibt. Und das findet jetzt dann noch statt. Das heißt, ich werde jetzt, nachdem ich hier auf Record stoppen drücke, tatsächlich mich auf den Weg machen in Richtung Adidas Sportspace. Das ist allerdings von unserem Hotel aus ein bisschen entfernt. Und deswegen muss ich leider jetzt schon los, was aber nicht heißen soll. Und deswegen wollte ich auch den Gesprächsfluss vorhin nicht negativ beeinträchtigen, dass wir da jetzt hier durchhasseln durch die letzten zwei Symptomatiken, die Björn eingangs ja noch geschildert hat, sondern ich finde, es ist ja gerade für uns alle hier extrem bereichernd, wenn wir solche Experten heute hier im Podcast haben, die auch da in der größeren Tiefe in diese Probleme eintauchen können, euch das erklären können, beziehungsweise auch natürlich Tipps und Tricks an die Hand geben können, wie man sowas auch langfristig und nachhaltig überwinden kann. Insofern wundert euch nicht, wenn ihr mich jetzt bei den letzten beiden Themen nicht mehr zu Wort kommen hört, aber ich muss tatsächlich jetzt leider gleich los und wünsche aber euch allen natürlich noch viel Spaß, beziehungsweise wer am Wochenende läuft, egal ob Berlin oder Hannover oder sonst wo, schon mal viel Spaß und jetzt natürlich noch weiter viel Spaß mit Björn und Serge und bis nächste Woche.
Und denk dran, nur edle Getränke, ne? Aber die ohne Alkohol leider, ne? Weil ist Race.
Sowieso,
ne?
Sowieso. Gerade eine Sportveranstaltung, jetzt gehe ich mal davon aus, dass da sowieso alles nur nicht alkoholisch ausgeschenkt wird.
Das glaube ich im Leben nicht. Du bist in Berlin, mein Junge. Ne? Da gibt es noch Absinth-Bars. Ja? Davon wird man blind und alles gleichzeitig. Ja? Oder wieder Absinth-Bars.
Ich glaube, Felix wird mich davon abhalten, vermutlich. In seinem eigenen Interesse.
Ja, dann wünschen wir dir noch einen fantastischen Nachmittag. Ja, die Empfehlungen fürs Wochenende gebe ich euch am Ende nochmal. Aber wir sollten uns, Björn, die Minuten noch nehmen, weil es ja doch einfach sehr, sehr viele Läuferinnen und Läufer betrifft. Ja, dass man auch die beiden anderen wirklich sehr häufig auftretenden Geschichten einfach nochmal ein bisschen beleuchtet, weil ich glaube, wir haben jetzt schon mit einigen wirklich krassen Mythen ja aufräumen können und sehr praktische, dank Serjan, Handlungsempfehlungen geben können, die allen ja weiterhelfen, die diese Probleme haben.
Genau, kommen wir jetzt zum Runner's Knee, zum Läuferknie. Total häufig auch. Also wenn du Kniebeschwerden hast vom Laufen, was ja noch total viele betrifft, und es zieht an der Außenseite des Kniegelenks, so ein diffuser Schmerz, klassischerweise startet er oder fängt er genau 20 Minuten, nachdem du losgelaufen bist, an. Also es ist so ein ganz, wenn man so einen Knieschmerz hat, so die ersten Viertelstunde ist nichts und der kommt dann nach 20 Minuten, dann können wir eigentlich sicher sein in der Diagnostik, dass es dieses Läuferknie ist. Und was ist das Ganze? Kann ich damit weiterlaufen? Einiges ist lapidar, einfach nur eine Schleimbeutelreizung, eine Schleimbeutelentzündung. Also da gibt's es gibt so einen Sehnenstrang, der geht da wird's ein bisschen kompliziert, von der Hüfte, vom Beckenkamm zieht er runter auf die Außenseite des Unterschenkels, also an das Wadenbeinköpfchen und überwindet dabei zwei Gelenke, einmal die Hüfte, das macht es so kompliziert, und das Knie gleichermaßen. Und der Schmerz prägt sich häufig am Knie aus und das ist dann eigentlich eine Schleimbeutelreizung. Also weiterlaufen kann ich damit auf jeden Fall. Es geht nicht kaputt, nur der Schleimbeutel wird halt immer dicker, 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 tut halt immer mehr weh und ihr müsst sowieso irgendwann vor Schmerz abbrechen. Und wodurch ist das Ganze ausgelöst? Durch Schwäche, durch Muskelschwäche. Und das, da haben Sergio und ich uns jetzt auch versucht, wow, wie können wir jetzt den Leuten unheimlich oder schnelle Tipps geben, wie man das selber erkennen kann, ob man da betroffen ist. Also erstmal, wenn ihr auf dem betroffenen Bein steht und eine einbeinige Kniebeuge macht und ihr merkt, ihr seid total instabil auf diesem Bein und das Knie dreht immer nach innen oder außen, können wir schon mal sagen, okay, ihr müsst auf jeden Fall Muskeltraining machen. Plus, wenn, und jetzt wird schwierig, wenn das Becken zur sogenannten kontralateralen Seite, also gegen die gegenüberliegende Seite, nach tief unten kippt, das müsste jemand anderes beurteilen, dann haben wir also wirklich ein Problem, weil es spielen eben noch deutlich mehr Muskeln da ein, nämlich die ganze Gesäßmuskulatur hat auch eine ganz starke Haltekraft und Aufgabe bei dieser Beschwerde, weil eben dieser Sehnenstrang von oben von mehreren Muskeln gebildet, ausgebildet wird. Und deshalb muss ich halt, ist dieses Läuferknie, man denkt immer, ich mache irgendwie Eis aufs Knie und was weiß ich, wollte reden, mit einer Zahnbürste einreiben. Das könnte man auch bei einer Achillodynie, Ralf, hattest du vorhin nochmal gesagt, mit Zahnbürste. Zahnbürste und wollte Voltaren drauf machen, kannst du immer machen.
Außer auf die Zähne vielleicht.
Außer auf die Zähne. Du kannst das Voltaren aber auch weglassen, weil da geht es einfach um die Stimulation, ne? um die Massagewirkung. Voltaren sollte man dann lieber Diclofenac oder Ibu. Wir wollen jetzt hier auch nicht über Medikamente reden, aber klar, entzündungshemmende Mittel sind eigentlich immer gut. Ne? So, die Dosis muss jeder selber für sich dann rausfinden. Was kann ich machen? Kann ich als Selbsttest gilt, schaffe ich es 15 Mal eine Single Leg Bridge zu machen? Das ist so ein Kraft Selbsttest, wenn ihr betroffen seid. So, Single Leg Bridge, ihr kennt das Bridging, ihr liegt auf dem Rücken, Schulterblätter berühren den Boden, die Beine winkelt ihr an und jetzt drückt ihr euch so hoch, dass der Oberkörper und der Oberschenkel eine Linie bilden. Das ist dieses Bridging, was man kennt. Und wenn man das nur mit einem Bein macht, ist das dieses Single Leg Bridge. Und diese Übung, wenn solltet ihr schaffen, mindestens 15 Mal auf einer Seite zu machen. Also ihr habt rechts das Knie, den Knieschmerz und ihr macht jetzt dieses Single Leg Bridge. Und wenn ihr es nicht schafft, 15 Mal das zu machen, ohne dass die Muskulatur entweder auf der Rückseite des Oberschenkels, also die Ischiochorale, das ist so der Fachbegriff, oder eben die Gesäßmuskulatur krampft, dann habt ihr schon mal zumindest eine gute Muskulatur. Wenn ihr das nicht schafft, dann müsst ihr auf jeden Fall Muskelkrafttraining machen. Ja, und das sind Serge und ich ziemlich sicher ganz viele nicht schaffen. Das kennen wir auch aus der Praxis, die eben diese Beschwerden haben. So. Und
wenn ihr es nicht schafft, ist es auch kein Magnesiumproblem.
Ja? Nee, das genau. Ist genau. Ja.
Und also es ist ja, ihr seid ja jetzt richtig gemein, ne? Weil erstens sehe ich jetzt schon viele den Test machen, also auf dem Boden liegen. Ja, und es ist ja tatsächlich so. Was machen wir am allerliebsten nicht? Gymnastik, Beweglichkeit, ja, und spezifisches Krafttraining, ja, weil bringt ja nichts. Ne, da kann ich ja lieber eine Stunde laufen.
Ja, gehen. Das stimmt ja? Auch, aber in diesem Fall.
Genau, ne? Und dann kommst du mit so einfachen Übungen, ja, weil es ist im Prinzip ja die Simplizität der Dinge, die wir jetzt ja angesprochen haben, ja, also sei es die Abtestung, ja, also was ist da Tango, aber eben auch, ja, sich mit dem Vorfuß auf eine Treppenstufe stellen. Ey, einfacher geht es doch im Prinzip nicht mehr. Sich auf den Boden legen und die Bridging-Geschichten zu machen, das kann man direkt dann auch noch umdrehen, machst du Planking dazu. Ja, so, dann hast du schon so viel geschafft innerhalb von wenigen Minuten, ja, dann eben auch im Nachgang zur akuten Verletzung als Prophylaxe. Aber wir machen es dann trotzdem nicht, ne?
Deshalb müssen wir, das ist ja nur so ein Test, um das dann zu machen. Und zwei Sachen noch. Ihr könnt auch überprüfen, ob ihr in diese Gruppe reingehört, wenn ihr, so, kennst du so einen Chicken Run, das siehst du bei Frauen, wenn die Unterschenkel im Vorsprung so nach außen schleudern. Und dann sagt der Engländer, you run like a chicken. Wir nennen das in Deutschland so Zirkumduktion, total beklopptes Wort dafür. Aber der Unterschenkel schleudert nach außen. Was passiert denn mit der Knieachse während des Laufs? Die dreht immer nach innen. Und wenn das der Fall ist und du hast diesen Knieschmerz, dann muss man auf jeden Fall aus dieser X-Achse rauskommen. Das betrifft häufig Frauen. Bei Männern ist es dann häufig eher das Problem, dass die so ein ganz starkes O-Bein haben. Und da müsste man Laufpartner hinter dir laufen und dann sagen und dann gucken, dreht dein Knie. Das ist eine ganz ruckartige, plötzliche Bewegung, wo das Knie auf einmal so klack, so eine kurze, so klack, klack, so eine ganz schnelle Bewegung nach außen macht. Und diese Rotationsbewegung, sei es das X für die Frau oder das U für den Mann, das belastet eben zusätzlich diese Sehnenplatte oder fordert diese Sehnenplatte, die dann eben diese Reizung auslöst am Knie nochmal stark. Aber wie gesagt, beides hängt immer mit der Hüfte. Also das Ding geht von der Hüfte zum zum Unterschenkel und überspringt dabei zwei Gelenke. Es kann eben auch sein, dass du das gleiche Problem ist, wenn dir an der Hüfte, du hast eine Reizung an der Hüftaußenseite, es ist exakt das gleiche Problem. Es kann an der Hüfte oder am Knie auftreten. Und man muss dann einfach an der Kraft arbeiten. Wir haben also so ganz unsexy Übung, super effektiv. Ich mach's gar nicht sagen, die Standwaage. Ne? Du stellst dich auf das betroffene Bein und dann hältst du den Oberkörper, neigst dich nach vorne, streckst das andere Bein nach hinten raus und versuchst möglichst lange so zu stehen. Die Standwaage ist also so eine Übung, die extrem hilft auf der einen Seite. Und dann noch eine andere Übung, die man in diesem akuten Fall machen kann, einbeinige Kniebeugen. Wie gehen die am besten? Du stehst auf einem Bein, legst das andere Bein hinten auf den Stuhl, den platzierst du hinter dir auf die Sitzfläche, so 45 cm hoch, und dann machst du eine einbeinige Kniebeuge. Und bei dieser einbeinigen Kniebeuge, ganz wichtig, eine Sache, dass du von oben über das Knie guckst und schaust, darauf achtest, das geht, zahlt auf dieses X- und O-Bein-Thema von eben ein, dass die Kniescheibe über deinen zweiten Zeh Also nicht über den großen, nicht über den kleinen, irgendwie mit dem zweiten, dritten Zeh gebeugt wird. Das ist nämlich wichtig, damit man lernt, die Beinachse zu stabilisieren, weil dieses Problem mit dem Knie kommt immer irgendwie instabile Beinachse, instabiles Becken. Und wir trainieren damit eben die Beinachsen und auch die Beckenstabilität. Ihr müsst bei dieser Übung dann noch darauf achten, das ist eigentlich so ganz einfach auf einmal, das Becken stabil zu halten. Also nicht, dass das Becken, die zur anderen Seite, da zu diesem Fuß, wo das Bein aufgelegt wird, abkippt. Also das Becken stabilisieren und die Beinachse stabilisieren und dann macht ihr, Serge, was sagst du, 3x8 wieder, 3x10, 3x15, aber bitte auch 3 Sätze, nicht nur 1x15, Ralf, ne? Also nicht so hier und danach Chips essen, nein, 3 Sätze. Ich weiß ja selber, ich bin auch irgendwie auch nur Mensch und so, aber ich mache das natürlich auch immer viel zu wenig und deshalb fand ich diesen Vergleich mit Zahnseide benutzen. Das ist ja genau das Gleiche, wie jedes Mal, wenn du Zahnreinigung machst, so nutzen sie Zahnseide zweimal im Jahr und das muss man einfach häufiger einbauen, das ist das Entscheidende. Das ist einfach die Zahnseide des Läufers, ne? So eine Übung zu machen. So, und auf jeden Fall die Exzentrikübung von der Wade, Leute, das ist mega wichtig. Das ist das Beste, was ihr machen könnt.
So, und das wären ja noch, Björn, weil du so schön gesagt hast, also es sind simple Übungen, die wir jetzt hier vorgestellt haben. Im Audioformat natürlich ein bisschen schwierig, weil es nicht visuell ist. Aber es ist nicht mehr als erforderlich, ist das. Aber es ist erforderlich, dass man diese simplen Übungen auch richtig macht. Ein guter Trainer aus Berlin, Ralf Muschbehani, von denen habe ich einen schönen Satz, es reicht nicht, die richtigen Sachen zu machen, man muss auch die richtigen Sachen richtig machen. und es ist so wahr, denn diese Single Leg Bridge, die machen wir sehr oft bei uns und dann fragen wir die Patienten, bei uns sind es ja Patienten, keine Kunden, in dem Fall der Patienten, na, wo kommt denn die Übung an? Und 70% würden sagen, ja, im unteren Rücken, oder? Ist doch richtig. Nee, ist nicht richtig. Die kommt doch nicht im unteren Rücken an, die Übung, die sollte in unserem Gesäß, in unserem hinteren Oberschenkel ankommen. Das heißt, jedes Mal, wenn wir solche Übungen machen, ist es richtig, auch den Feedback-Loop zu laufen. Wo kommt die Übung an oder andersrum, wo sollte sie überhaupt ankommen? Bei der Single Leg Bridge, Gesäß, hinterer Oberschenkel. Die dürfen krampfen, wehtun, Spannung haben, den Geist aufgeben, alles Mögliche. Bei der Standbeinlage müsste es hinten im Oberschenkel entlang bis nach unten zur Wade ziehen. Es dürfte keinen Rückenschmerz geben, das Knie dürfte nicht wehtun. All solchen Sachen dürften nicht auf dem Weg sein. Und das ist so ein bisschen mein Feedback, ob die Übung auch richtig durchgeführt wird. Wenn ich bei der Single Leg Bridge im Rücken merke, die Spannung steigt, kleiner Tipp, spannt die Bauchmuskeln an. Dann könnt ihr aus dem Rücken gar nicht so überextendieren in dieser Überbeugung gehen, sondern die Bauchmuskeln blocken das und quetscht die Pobacken und drückt mit diesem Fuß in den Boden bei der Single Leg Bridge. Dann werdet ihr sehen, die Übung kommt automatisch im hinteren Oberschenkel an. Und dann ist es, ja, wir haben es oft erwähnt, jetzt Fleiß, Körperpflege und die nicht eine Serie, sondern ein wenig mehr. Aber tatsächlich ist es nicht mehr als das. Das würde ausreichen, damit man so eine Grundprophylaxe hat oder eben ein schönes Rehabilitationsprogramm.
Ja, und wenn man ja sieht, was diese Verletzungen halt für Ausfälle haben können, ja, denkt nur an eure Zielwettkämpfe. Ja, ihr habt Berlin, ihr habt, keine Ahnung, Boston, London, New York, was auch immer gebucht, ja, oder den Marathon bei euch um die Ecke. Ja, ihr habt da so viel Zeit investiert, so viel Entbehrung, ja, und vielleicht dann irgendwie auch noch eine Buchung oder was auch immer. Das alles könnt ihr dadurch absichern. Das ist wie eine Reiserücktrittsversicherung, ja. Ja, ist doch so, ja, aber ja, es ist preiswerter, wir müssen nämlich nicht bezahlen. Ja, ist mit ohne Zahlen, ja, aber es ist eine Versicherung, dass du wahrscheinlicher da ankommst und zwar deutlich wahrscheinlicher. Ja, das ist halt das Schöne. Für alle, die sich jetzt nicht sicher sind, was mache ich eigentlich so beim Laufen? Nehmt euch auf oder lasst euch aufnehmen, ja, einmal von der Seite, einmal von vorne, einmal von hinten und schaut euch das mal Bild für Bild an. Ja, was da passiert. Das heißt jetzt nicht, dass ihr gleich große Biomechanik-Experten sein müsst, wie der Björn das ist, der jedes Bild einzeln analysieren kann und genau weiß, was daran besser oder schlechter ist. Aber ein Einknicken, ja, wo landet eigentlich mein Fuß tatsächlich und so weiter, das könnt ihr dann schon gut erkennen. Ja, und die Sachen, die wir euch jetzt versucht haben, wirklich sehr eindringlich an die Hand zu geben, die kann man da schon erkennen. Und da kann man wirklich auch versuchen, eingeschliffene Muster, Laufen ist nichts anderes als ein sehr eingeschliffenes Muster, zu bewegen, in die eine oder andere Richtung zu bewegen. Das geht schon.
Ja, und wenn ich da von Ralf, wenn ich da mal anknüpfen darf, einen Punkt rauspicken dürfte, den jeder erkennen kann von der Seite, wenn wir von der Seite aufnehmen. Wir reden immer so viel von Fußaufsätzen. Es gibt da ganze Bücher über Vorfuß, Rückfuß, Mittelfuß und so weiter. Einfach das Verständnis darüber, es ist eine Folge von ganz vielen Sachen, die davor passieren. Daraus entsteht erstmal ein Fußaufsatz. Und was ganz einfach ist, was wir alle sehen können, ist, wenn ich lande, beim Moment, bei dem ich auf dem Boden lande, wie steht da mein Unterschenkel zum Boden? Ist er auf ungefähr 90 Grad? Das ist etwas, was sich jeder fragen sollte und jeder von der Seite auch wunderbar sieht. Heißt, hängt mein Unterschenkel richtig senkrecht zum Boden zum Moment des Aufkommens? Wenn das ungefähr der Fall ist, großartig. Wahrscheinlich wird es eher nicht so sein. Und das ist dieses große Overstride-Thema, das im 5D-Lab kann man da super messen, eben wie weit vor dem Körper setze ich auf. Und das hat dann so eine ganze Reihe von blöden Sachen, die danach passieren, dass ich eben zu tief ins Knie sinke. Und wenn ich zu tief im Knie eingesunken bin, können wir die ganze Reihe von den Parametern oder von den Verletzungen, die wir heute besprochen haben, einmal von unten nach oben durchziehen und werden sehen, das ist einer der Hauptfaktoren. Und wenn ich es nicht habe, wenn ich diesen Unterschenkel nicht senkrecht habe, hey, trial and error, versucht es. Macht noch eine Aufnahme und versucht es, dass der Unterschenkel irgendwie senkrecht landet. Es wird einen flachen Fußaufsatz ergeben. Spielt rum. Es ist immer in Deutschland vor allem so eine große Mehr. Laufstile verändern, bloß nicht. Ja, 30 Jahre auf der Ferse gelaufen, jetzt auf dem Vorfuß, bloß nicht. Das gibt es in keiner anderen Sportart dieser Welt. Wenn ich beim Tennis eine Vorhand habe, die funktioniert und mein Ellenbogen wehtut, da wird man mir auch nicht sagen, du spielst Tennis seit 20 Jahren mit der Vorhand, bloß nicht ändern. Sondern da wird ein Trainer kommen und sagen, guck mal, du machst das, jetzt ändern wir das. Und das, deswegen sollte der Ellenbogen nicht wehtun. Oder beim Schwimmen oder beim Radfahren, bei jeder anderen Sportart. Nur beim Laufen ist es, aus welchen Gründen auch immer, ja bloß nicht, dann überlasse ich die anderen Strukturen. Hallo, du hast jetzt schon Strukturen, die wehtun. Ich würde mir erst um das kümmern, bevor ich Angst habe, dass ich andere überlasse. Also insofern Mut zu ein bisschen mehr Spiel, zu motorischem Spiel namens Lauftechnik beim Laufen. Und das wären Parameter, Björn, vielleicht hast du noch ein paar andere, die man so einfach erkennen kann.
Nee, was du gerade gesagt hast mit diesem Overstriding, wir hatten ja noch eine Sache, die Patellaspitze, das Jumpers Knee, also vorne Schmerzen unter der Kniescheibe, ich weiß, wir sind mit der Zeit schon ein bisschen drüber, aber da hast du ja genau jetzt den Hauptfaktor genannt, dieses Tiefe, dieses weit nach vorne ausstemmen und dann tief in die Stützphase reingehen. Das ist denn so ein Gefühl, sieht man immer noch ganz viele Läufer, hast das Gefühl, du kannst auch gleich einen Stuhl unterstellen in der Stützphase, also Stützphase, der Moment, wenn der Körper genau über dem Fuß steht, beugt sich das Knie einfach viel zu tief. Da sollten wir so 30 bis 35 Grad Beugung im Knie haben. Und so eine Leute haben 45 Grad Beugung, also viel zu tiefe Kniebeugung. Und dadurch resultiert ja immer dieser ganz starke Andruck der Kniescheibe an den Oberschenkelknochen in diesem Gleitlager. Und das wird auch eben von so einer ganz starken Sehne umgeben. Und die kann das einfach nicht so ab. Und da müssen wir einfach diese Schrittlänge verkürzen, damit ich mir, ja, wir haben es schon gehört, diese Stiffness ins Bein bekommen, also aus dieser tiefen Beugung rauskomme, weil diese Beugung erzeugt auch immer wieder, ich muss dann viel mehr Arbeit da auf die Struktur bringen, in diese Streckung reinkommen. Und das ist so fast der Hauptgrund für die Patellaspitze. Ganz klar hier Patellaspitzen, also so Schmerz hinter der Kniescheibe, definitiv Änderung des Laufstils. Und da, Serge, muss ich dir völlig recht geben. Es ist wirklich so ein eingefahrenes Ding. Never touch the Laufstil in Deutschland irgendwie. Und du hast recht. Ich war ja früher beim Bikefitting, was sich beim Radfahren alleine über die letzten 10 Jahre geändert hat. Früher, ich bin noch groß geworden mit 18 mm breiten Reifen. Ja, und 10 bar Luftdruck. Und heute fährst du 27 mm breite Reifen. Und er wird genau ausgemessen, 5,5 bar Luftdruck dort zu haben, um den Rollwiderstand. Also es hat sich da einfach so viel geändert. Nebst, dass du heute elektronisch schaltest und eine Wattmessung in der Kurbel hast, beim Laufen nichts. Ändert sich gar nichts. Weißt du, so aus, als wenn wir Carbon-Schuhe haben. Und das ist ja so meine.
Ja, aber außer du hast Carbon-Schuhe, genau. Ja. Wenn wir das jetzt alles betrachten, Serge, einmal eine kurze Bewertung. Wenn ich jetzt auf Carbon-Schuhe gehe, worauf muss ich achten, dass ich nicht wieder in eine Problematik reinlaufe?
Ganz kurz und knapp, der Carbon, wenn ich jetzt jahrelang tatsächlich über die Ferse laufe, was ja die meisten tun, und dann auf die großartige Idee komme, dass wenn ich mir einen Carbon-Schuh laufe, dann auf den Vorfuß laufe, dann wird nichts in dieser Welt mich daran oder meine Seele daran hindern, dass sie eine Überlastung bekommt. Also die Carbon-Schuhe sind nicht dazu da, damit ich sich volle Kanne auf dem Vorfuß laufe. Die Carbon-Schuhe sind aber schon dazu da, dass ich möglichst viel Last von oben reinbringe, damit dieser Carbon-Schuh überhaupt etwas aufnimmt, damit er mir etwas wiedergeben kann. Und als typischer Fersenläufer, der sehr wenig Last von oben bringt, sondern eher so nach vorne schiebt, werde ich nicht das Allermeiste aus dem Carbon-Schuh rausholen. Und genau da bräuchte ich diesen senkrecht stehenden Unterschenkel, der wie so eine Stange von oben auf diesen Schaum drückt, wupp, und ich dann alles wieder rausbekomme in einem Schritt, in einem Abdruck. Zack. Das wäre das Entscheidende.
Das ist ja das Schöne, die Komplexität, die wir versucht haben, ja jetzt ein bisschen uns aufzulösen von unten nach oben, ist ja das, die DNA des Laufens. Ja, es, so geht es nun mal. Das hat halt alles miteinander zu tun. Es ist eine Folgewirkung, ja, Kette, die wir da haben. Ja, und Björn, ich hatte vorhin schon das auf der Zunge, aber ich wollte das jetzt unbedingt noch loswerden, weil das ja auch so eine Geschichte ist, die immer wieder kommt. Aber ich habe nicht so richtig eine Conclusio, ist es jetzt besser, schlechter, sollen wir es machen, sollen wir es nicht machen, barfuß laufen. Ja, weil wir sind ja nicht, die meisten von uns leider nicht mehr als Kinder nur mit barfuß rumgelaufen, respektive auch danach nicht, sondern wir haben ja eher Wohlstandsfüße, die immer in irgendwelchen mehr oder weniger geeigneten Schuhen unterwegs waren. Also barfuß laufen, barfuß gehen, barfuß trainieren. What do you say?
Barfußlaufen ist toll. Ja, generell, also man muss jetzt mal sagen, die Momente, die wir barfuß laufen können im Leben, das ist eigentlich relativ beschränkt. Du hast einen ganz, 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 ganz tollen Strand, ohne Treibmüll, ohne Scherben, ohne sonst was, wo du barfuß laufen kannst, findest du ja kaum noch. Oder du hast irgendwie einen Sportplatz, wo dann auch nichts liegen darf, weil warum tragen wir vor allen Dingen Schuhe, um unsere Fußsohle zu schützen? Und wenn du dir einmal eine dicke Scherbe in die Plantarfasziitis reingerammt hast, dann hast du nochmal ein neues Problem. So, also Schuhe haben schon Sinn, Barfußlaufen ist toll und natürlich, ja, bin ich ein großer Fan des Barfußlaufens, aber ich mache es eben auch viel, viel, viel zu wenig. Und eigentlich müsste man sagen, ja, ich beende jede meine Laufrunden auf dem Sportplatz, wo ich dann nochmal auf der Innenseite der Bahn, also barfuß auf dem Rasen laufe, um meine Füße zu trainieren und zu adaptieren. Aber selbst das machst du viel zu wenig. Wir hatten ja diese ganze Barfußdiskussion 2005, 2006 mit der Geburt des Nike Freeze und so. Und jetzt hast du auch noch diese Strömung mit den Ligano-Schuhen und so, das gibt's ja alles schon noch. Aber es ist einfach nicht mehr machbar. Und wenn viele Leute, wenn die anfangen, barfuß zu laufen, die gehen barfuß am Strand spazieren, 5-6 Kilometer, machen das mal ganz crazy und haben dann wirklich irgendwie Plantarfasziitis oder Fersensporn danach. Also sie schaffen es einfach nicht mehr. Du musst dann auch hier wieder anfangen, deine Strukturen so daran zu gewöhnen und zu trainieren. Barfußlaufen ist toll, aber an alle, fangt wirklich klein an oder versucht einfach es einzustreuen, da wo es geht. Und es geht einfach heute in der heutigen Welt, ich gucke raus hier aus dem Fenster, es ist alles asphaltiert, wir leben ja nicht mehr in einem normalen Umfeld. Aber lauft so viel barfuß, wie es könnt. Serge, wie ist deine Meinung dazu?
Stimme dir absolut zu. Barfußlaufen ist herausragend, wenn ich überhaupt ein Feedback bekommen möchte, was ich dort tue. Es gibt nichts Besseres als das direkte Feedback über die Fußsohle. Und da, wenn man das machen würde, auch auf Asphalt, was jetzt nicht empfehlenswert ist, dann hoffe ich, dass viele nach 10 Minuten, die über die Ferse voller Kanne reinbrettern, auf eine andere Idee kämen und nicht weitermachen würden. Und ich habe das in der Vergangenheit, als dieser große Schwung, Björn, genau 2005, 2006 kam, da war das noch üblich, dass man die Leute barfuß vermisst erstmal und dann in Schuhen. Heute haben wir davon Abstand genommen, weil die sagen, wozu jemand barfuß vermessen, wenn er ohnehin das nie tut. Aber damals hat man es noch gemacht und es war wirklich herzzerreißend, dass die Leute auf einem ultra harten Laufband mit Kraftmessplatten drunter für 10 Minuten über die Ferse da reingebrettert sind. Und man gibt ja am Anfang als Bewegungsanalytiker, man schaut sich das an, man möchte es nicht sofort reingrätschen und verändern. Und das war erstaunlich, dass ein ganz, ganz großer Anteil, ich würde sagen 20-25%, hat eben nicht Klick gemacht, oh, das tut weh in der Ferse oder es ist laut oder es stampft. Ich wechsle mal oder ich mache etwas anderes. Sondern die haben einfach weitergemacht. Aber Laufen barfuß an sich sollte ja eigentlich dazu führen, dass ich irgendwie mir einen Weg finde, wie setze ich eigentlich auf, so dass es weder zu belastend für meine Wade ist, die dann nach 2 Kilometern hochgeht, oder eben auch nicht, dass ich mir die Ferse vollkommen zertrümmere, weil ich dort mit voller Wucht reingrätsche. Und da würden wir wieder kommen zu diesem flachen Fußabsatz irgendwie. Und das könnte das Ergebnis davon sein, aber Ralf, unsere Gesellschaft funktioniert grundsätzlich anders. Wir sind sehr passiv. Da sieht man auf dem Markt, was ist jetzt der Ultraschrei? Ein Carbon-Schuh. Ja, mit so einer Stack-Height, mit 40 Millimeter. Also wir haben uns ja vollkommen auf der Parabel der Entwicklung in die andere Seite entwickelt, weil es eben in ist, Arbeit sich holen zu lassen von etwas, was es mir wiedergibt. Und ja, nicht selber Arbeit reinzustecken und Zeit reinzustecken in etwas, um an der Technik zu arbeiten. Insofern, ich halte Barfußlaufen nach wie vor für eine hervorragende Sache, was Feedback angeht und was die Kräftigung der Wadenmuskulatur angeht. Björn, ich stimme dir sowas von zu. Leute kommen dauerhaft rein und sagen, ich habe mir die Plantarfaszitis reingeholt, als ich am Strand spazieren war. Am Ostseestrand 4 Kilometer und danach hatte nichts mit dem Laufen zu tun. Genau, im Sand muss die Wade noch mehr arbeiten, ist richtig. Und da zeigt sie sich quasi mit ihren Schwächen. Und das sind also Sachen, die sollte man definitiv tun, weil die Wade ja so hoch entscheidend ist. Aber nach dem Lauf, wenn man auf der Bahn läuft, gibt es ab und zu mal eine Rasenfläche in der Mitte, wo ich mal danach die Schuhe ausziehen und so ein paar Diagonalen einfach laufen. Da gerade, da diagonal, da gerade, da diagonal. Weiß ich nicht, 5, 6 Minuten, 10, nicht länger als das, ist ein sehr schönes Training.
Ja, das klingt doch fantastisch. Da bin ich jetzt auch noch mal ein Stück weiter. Das haben wir früher, aber sehr früher, ja, so in Leichtathletik, ja, da machst du das ja noch, ja, weil das zu deinem Programm gehört. Aber wir haben jetzt viele von diesen kleinen Dingen gehabt, ja, die uns wirklich als Alltagsläufer, aber eben auch als Profiläufer weiterhelfen können, die man dann doch trotzdem weglässt, ja, und dann doch aufs Sofa geht, ja, wobei man viele von diesen kleinen Sachen eigentlich auch machen kann. Der Fernseher kann weiterlaufen, ja, das schaffe ich, da weiter noch hinzugucken, das kriegen wir hin, ja. Ja, ihr Lieben, super spannend. Es ist natürlich viel länger geworden, als wir gedacht haben, weil es sind halt die Basics, aber in der Schlichtheit, das nochmal verdeutlicht zu bekommen, von dir ist ja dann vielen Dank dafür. Sehr, sehr anschaulich für mich schon. Ich glaube, wir müssen einfach mal so eine Reihe als Lehrvideos aufnehmen, ne? Also so unterschiedliche Probanden mit unterschiedlichen Könnensstufen, ja. Also so von Philipp, ja, der nun als Profi daherkommt und eine andere Voraussetzung hat als jemand, der so wie ich 90 Kilo wiegt, ja, oder eine Frau, die viel läuft und 50 Kilo wiegt. Das sind halt doch große Unterschiede in dem, was da passieren kann. Aber die grundsätzlichen Regelmäßigkeiten und Gesetzmäßigkeiten, die gelten ja bei allen. Das ist ja das Schöne daran, ne?
Die gelten bei allen. Aber Laufen ist wirklich Laufstile. Es ist so einzigartig wie ein Fingerabdruck, ne? Und es passiert nicht auch häufig, dass ich mich irgendwie, ich bin ja hier in Hamburg, aber auch so viele Läufer, mich umdrehe nach dem Läufer oder nach der Läuferin, weil ich einfach die Bewegung so als schön empfinde. Und ich habe ja schon so viele gesehen, aber ja, die meisten laufen einfach nicht wirklich so, wie sie vielleicht laufen könnten. So, und da ist noch viel Luft nach oben auf jeden Fall. Bei allen.
Und apropos Laufstile, stimme Björn da vollkommen zu. Laufstile sind wirklich sehr unterschiedlich, aber es gibt ein großes Aber es gibt rein physikalisch Knotenpunkte, die jede Lauftechnik enthalten sollte. Und wenn man sich die guten Läufer und Läuferinnen anguckt, so haben die auch meistens Knotenpunkte, die bei allen sehr, sehr, sehr ähnlich aussieht. Und dann gibt es diese gewisse Varianz, wie ich dorthin komme, und das macht dann die Laufstile aus. Aber die Lauftechnik hat ganz klar Knotenpunkte. Und das Traurige ist, dass die allerwenigsten, wenn ich jetzt in die Runde fragen würde, jetzt sind da ein paar Läufer, Läuferinnen noch dabei, die gerade vielleicht auch laufen, kannst du mir 3 Knotenpunkte einer guten Lauftechnik nennen? Da wäre es ganz still.
Das Schöne ist aber, kognitive Leistung gepaart mit Ausdauersport, ja, hat einen positiven Effekt auf die Ausdauerleistung. Ja, ganz spannende Studie, ja, die im vorletzten Jahr, glaube ich, in den USA gemacht worden ist. Ja, also gleichzeitig zum Laufen eine kognitive Befassung, ja, führt zu einem verbesserten Ausdauerreiz. Wunderbar. Das musst du mir jetzt nicht erklären, Björn.
Ich werde auch mal lange Läufe machen und euren Podcast auf jeden Fall beim Laufen.
Das ist auf jeden Fall richtig.
Das mache ich. Das ist mein Outcome dabei.
Das ist, genau, das ist auf jeden Fall richtig. Ja. Ich danke euch sehr für die Zeit, für die wirklich fantastische Aufbereitung und das Anschaulichmachen von Dingen, die so viele Läuferinnen und Läufer quälen. Und ich hoffe für euch, ihr Lieben draußen, dass ihr beschwerdefrei und mit neuen Ansätzen in das Wochenende geht oder sogar lauft, ob in Berlin oder bei den Deutschen Meisterschaften in Hannover, wird beides gezeigt. Hannover beim Norddeutschen Rundfunk, schaut da mal rein. Ja, Deutsche Meisterschaften, Marathon, ganz spannendes Teilnehmerfeld. Und zwar wird es keine Elitefelder in Richtung Läuferinnen aus Äthiopien oder Eritrea oder Kenia oder dergleichen geben, sondern es gibt eine Deutsche Meisterschaft in Hannover. Ganz spannende Geschichte. Und Halbmarathon Berlin, da wo Philipp starten wird, wird es auch mindestens im Livestream gehen. Müsst ihr einfach mal in der Suchmaschine eingeben, werdet ihr finden. Das Ganze parallel. Wer sich dann auch noch den Paris-Marathon anschauen möchte, der kann das auch gerne noch machen, weil da wird auch gelaufen am Wochenende. Ja, da laufen ein paar Jungs, denen ich ganz doll die Daumen drücke. Und ich wünsche euch ein fantastisches Wochenende und sage vielen Dank, Serjan, und vielen Dank, Björn, für diese sehr wichtigen Inputs heute. Danke euch.
Sehr gerne.
Danke auch, Ralf, sehr gerne.